and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Plauschangriffs ist wieder angesagt. Heute mit einem Thema, oder besser gesagt dem ersten von zwei Themen, die ich mit einem meiner Lieblingsgäste gerne hier besprechen möchte, den ich zu mir eingeladen habe. Wir werden mal sehen, in welche Richtung das genau geht. Allerdings, wenn ihr hört gleich, wer dabei ist, dann könnt ihr euch denken, es wird gleich sehr, sehr nerdig und sehr speziell. Wen habe ich an meiner Seite?
Hallo, ich bin Marc. Ich bin ein bisschen heiser. Wir testen das mal aus, ob es heute klappt. Und wir haben heute ein Thema, das sich um Importe dreht.
Naja, vielleicht kannst du sagen, deine Stimmbänder sind rauchig, sind sonor. Ja, sie klingen noch ein klein bisschen nach. Wir werden mal schauen, ob das dann heute funktioniert. Aber erstmal, Marc, ich bin sehr froh, dass du die Zeit gefunden hast, wieder mal ein bisschen hier Pod zu casten. Ich glaube, das letzte Mal warst du dabei, als wir mit Wirt nochmal über die PlayStation 3 gesprochen haben. Ne?
Ja, das ist ein bisschen ausgeartet. Das war auch, da haben wir ein Thema vorgegeben und das ist dann innerhalb kürzester Zeit woanders hingewandert, als es eigentlich sein sollte.
Ja, aber das wird jetzt gerade nicht viel anders aussehen. Was ich gerne mit dir nochmal speziell machen wollte, also wir beide haben ja einen ähnlichen Werdegang in gewissen Sachen, speziell was jetzt so ältere Games angeht. Wir spielen ja schon seit relativ langer Zeit, muss man sagen, aber haben auch so ein bisschen die Fahne hochgehalten. Ich darf das ja zum Glück noch durch den Retro-Club auch arbeitstechnisch dann machen, aber viel mit alten Sachen nochmal zocken. Und ich schätze deine Expertise in solchen Sachen sehr und ich würde heute im Speziellen einmal mit dir so ein bisschen gröber gefasst über das Thema Importe dann sprechen oder Importkonsolen, Umbauten. In dem Zusammenhang kannst du auch wahrscheinlich dann viel von Konsolenmods oder sowas sprechen, weil du beschäftigst dich damit, ich beschäftige mich damit. Und es kann gut sein, dass dieser Podcast von dem Umfang jetzt hier nicht so lang wird wie die anderen. Das werden wahrscheinlich keine 3 oder 4 Stunden werden. Aber ich finde das Thema spannend genug und speziell, dass wir uns da mal ein bisschen austauschen können, dass wir probieren es mal und schauen uns, wo die Reise dann hinführt. Marc, Importe, ne? Heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders durch den ganzen Wechsel in Richtung Downloads, dass wir nicht mehr, zumindest ich bin nicht mehr so wie früher, dann auf diesen ganzen Import-Webseiten unterwegs oder ich gucke nicht durch die ganzen Zeitschriften, wo kann ich denn hier und da was bestellen. Also es ist vielleicht eine leicht andere Umgebung, aber da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Als du damals mit den Videospielen angefangen hast, ne? Du wirst ja nicht natürlich sofort als, oh, ich weiß, der coole Stuff, der kommt aus Japan oder den USA. Als du angefangen hast mit dem Spielen, haben Importe für dich irgendeine Bedeutung gehabt?
Tatsächlich ja. Und das ist ganz lustig. Das war halt nicht dieses klassische Japan-Importe, weil zu der Zeit waren die auf jeden Fall für uns nicht relevant. Und zwar das Erste, was ich importiert habe, beziehungsweise meine Eltern für mich importiert haben, war wirklich aus, ich glaube, aus der Schweiz, war das damals, fürs Atari VCS.
Aha, okay.
Weil wir hatten natürlich so typische Spiele hier wie Vanguard oder Pac-Man, Miss Pac-Man, Bobby geht nach Hause, so die alten Klassiker.
Die guten Quelle-Katalog-Spiele, ne?
Genau.
Bobby Get Time Conversions, die wir bekommen haben.
Diese ganzen komischen Sachen, wo du auch die Module umdrehen konntest, wo auf beiden Seiten ein Spiel drauf war.
Ja, also ganz große Zeiten mit Wachroboter Jagd Yuppie hier erlebt oder was gab's, Mission 3000 und solche Geschichten. Aber was war denn so, dass du es jetzt importieren musstest aus der Schweiz?
Das war, weil es die Spiele nicht bei uns gab und wir hatten damals irgendwie so einen Katalog gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, woher der kam. Und meine Eltern, also es war immer schon so, dass meine Eltern mir eigentlich relativ viel gegeben haben, viel gekauft haben und ich immer die Möglichkeit hatte, irgendwelchen Kram irgendwie zu kriegen. Und die hatten dann importiert von Activision Decathlon.
Oh ja.
Und Space Shuttle damals. Space Shuttle hörte sich natürlich für ein Kind irgendwie super an.
Wow.
Und aber das war natürlich echt
für die Challenger. Kram.
Und ich habe nie was kapiert. Ich wusste nie, warum irgendwelche Satelliten an mir vorbeifliegen und ich sie nicht erwischen kann. Das war so abstrakt alles und überhaupt nicht greifbar. Und Decathlon war natürlich absolut der Hit damals. Und
hast du den Joystick zerstört damit?
Alles,
oder?
Irgendwie ja. Blasen irgendwie in der Handfläche gehabt. Meine Mutter hat mich immer angetippt, weil ich immer beim 100-Meter-Lauf irgendwie keine Luft geholt habe und dann irgendwie mal einen hochroten Kopf gekriegt habe. Und meine ganzen Freunde irgendwie waren da. Und dann hast du auch schon die Sticks, die waren ja super zerbrechlich in ja. diese Plastikdinger.
Hattest du, also ja, wenn ich jetzt an die VCS-Sticks dann dazu zurückdenke, du hattest ja einerseits die, die du in der Handfläche hältst, wo der diese ganz klassischen Atari-Joysticks, mhm. Im speziellen Decathlon war für mich eher ein C64-Spiel, muss ich sagen. Und da hatte ich diese Quickshot-Joysticks, die Saugnäpfe unten haben, ja, die du so ein bisschen schütteln konntest. Entweder hast du die mit den Saugnäpfen auf dem Tisch festgebappt, ne, wenn das einigermaßen funktioniert, und dann hast du volle Pulle hin und her gerüttelt. Und da ist es häufiger passiert, bei Atari eher weniger, aber dadurch, dass du nochmal dieses so starr fest am Tisch hattest, hatten wir häufiger mal den Joystick-Griff abgerissen von der Basis und dann in der Hand so die Kabel noch halb durchgerissen.
Nee, das war da nicht. Also es war halt dieser klassische eckige mit diesem komischen Gummiding, das aussieht wie bei so einer Gangschaltung vom Auto.
Ja.
Und dann
ja.
links irgendwie war dann halt der orange Knopf und oben waren die halt so, und du konntest den auch abziehen, diesen Gummi-Nupf oben, dann war halt nur dieser Plastikstick, aber das war halt echt für die Handinnenflächen und alle meine Freunde, weil wir halt alle mal, es waren alles so Rüttelspiele.
Mhm.
So, und das war auf jeden Fall die beiden ersten Importspiele, und lustig auch, weil ich jetzt ja aktuell gerade noch für Activision arbeite, dass irgendwie so Activision mich eigentlich schon mein ganzes Videospielleben begleitet. Mhm. So, ob das ein Pitfall damals war oder halt Decathlon oder verschiedene andere Sachen.
Es ist interessant, zu der Zeit, ich hatte sowas nicht im Blick, aber ich habe auch eben mit der Ära angefangen zu spielen. Bei mir war es so, ich hätte da gar nicht unterscheiden können, was ist jetzt ein Import oder Nicht-Import. Mhm. Das war auch noch dann eben zu der Zeit, so Mitte der 80er, Richtung Mitte, Ende der 80er. Da war ich auch noch nicht, ich hatte keine Ahnung, dass es Zeitschriften überhaupt über Spiele gibt, wo man sich informieren kann, was da ist. Ich bin dazu gekommen über einen technikaffinen Onkel, der eben wirklich alles an ganz moderner, vergleichsweise moderner Technik bei sich immer hatte. Ganz, ganz früh einen Videorekorder mit einer Kabelfernbedienung noch, damit du noch dann vom Fern dann Play und Vorspulen drücken kannst. Er hat damals noch, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern, hatte eine Stereoanlage da, und er hatte sich den Film Krull aus der Videothek ausgeliehen.
Mit der weißen Spinne.
Mit der weißen Spinne. Ich habe ihn zuletzt sogar nochmal geguckt, der macht Spaß, finde ich noch. Ich muss immer, ist immer noch sehr traurig mit dem Einäugigen.
Zyklop, ne?
Ja, der arme Zyklop. Na, schade, wie es da aussieht. Aber Krull, Fantasy-Film aus dem Jahr 83, glaube ich.
Jetzt pass auf, jetzt, das ist so mega krass. Der Schauspieler heißt Ken Marshall.
Ja.
Es ist ganz merkwürdig, dass einem so ein Scheiß dann einfällt,
so der einfällt.
So einen unwichtigen
und
Film eigentlich.
Der Schauspieler hat dann den, ich glaube, Eddington in Deep Space Nine bei Star Trek gespielt später, als er seine lockigen Haare verloren hat. Ich weiß das nur, weil ich gerade auch Krull gesehen habe vor ein paar Wochen.
Also ich dachte, weil du gerade beim anderen Gespräch
warst. Ich war auch noch bei einem anderen Gespräch, aber so kommt das eben zusammen. Beides noch hier. Aber in dem Zusammenhang fällt mir das eben ein, also das sind so Sachen, die ich behalten habe, eben das zum Beispiel Krull aus der Videothek ausgeliehen und sich davon dann eine Sicherheitskopie gemacht, natürlich für den Heimbetrieb dann. Allerdings, Krull war aus der Videothek in Hi-Fi. Ne? Und er hatte nur einen Hi-Fi-Stereo-Videorekorder und der andere wäre nur in Mono gewesen. Das heißt, das Bild wurde dann kopiert, aber der Ton war natürlich nur in Mono auf dem anderen vorhanden. Dafür wurde aber der Videorekorder mit der Stereoanlage verbunden, sodass der Sound auf Audiokassette in Stereo aufgenommen werden kann. Und wenn wir den in Stereo gucken wollten, müssten wir parallel auf dem Videorekorder im Play drücken und auf dem Audio-Deck. Das Problem ist, das Audio-Deck hatte nicht exakt die gleiche Geschwindigkeit wie der Film, und dass wir nach ungefähr so 50 Minuten des Films, glaube ich, entweder die Kassette kurz anhalten mussten oder das Audio-Deck, damit es wieder synchron wird.
Das sind doch die typischen NTSC-PAL-Geschichten bei Filmen auch, wo die Laufzeiten unterschiedlich sind.
Oder? Exakt, wo du dann auch im Nachhinein, wieso ist der Film jetzt 4 Minuten kürzer in Deutsch? Ja. Nee, 4 Minuten länger in Deutsch? Ja, nee, das merkt ihr nicht, aber der Film ein paar Frames immer die ganze Zeit. Aber aus dem Umfeld, mein Onkel hat auch sehr früh einen Atari 2600. Mhm. Ne? Und das war schon ein bisschen zu der Zeit, wo die meisten Sachen nicht mehr ganz so teuer sind, aber ich kann mich erinnern, in Kaufhäusern oder sowas, so ein Frogger, Parker, ne, mit der silbernen Verpackung und 130 D-Mark, und das ist für mich 130 D-Mark, ich habe noch nie so viel Geld auf dem Haufen gesehen und so. Ne? Deshalb haben wir uns hauptsächlich in den Videotheken dann meist damit eingedeckt, und irgendwann waren ja auch die Grabbelkisten voll, und ich habe damals die Atari-Sachen gespielt und auch die Activision-Sachen, natürlich auch immer sehr im Blick gehabt mit den wunderbaren Verpackungen, mit diesen Regenbogenfarben, ja, die wir hinterher gezogen haben.
Ja.
Ne? Das war eben das, was ich kannte. Ne? Ich hatte eher die Quelle-Katalog-Sachen, da habe ich mir eben so einen Wachroboter-Jagd-Juppe eher bestellt, um Bobby Get Time, kann ich heute noch sehr gut spielen, muss ich sagen. Aber ich hatte eben nicht im Blick, dass es manche Sachen gibt, die man hier nicht bestellen kann, sondern bei mir kam es erst dazu, als ich überhaupt durch die Zeitschriften die Augen geöffnet bekam, so ein bisschen, hey, Was gibt's denn noch an anderen Systemen? Was gibt's denn an anderen Videospielen noch, an Computerspielen? Und da waren eben auch Händler, die dann gesagt haben, übrigens, dieses Spiel kommt aus anderswo in Europa, dieses Spiel kommt aus Amerika, dieses Spiel kommt aus Japan. Da waren Importtests oder sowas. Mhm. Da war also ganz früh in der Happy Computer noch oder in der Powerplay später, wo es dann die Konsolenecke gab, weil da
Theo
waren...
Theo Kranz-Versand und so.
Der Theo Kranz-Versand, ne, und wie die alle hießen. Und im Speziellen natürlich jetzt auf Konsolen nochmal bezogen, weil du hast eher seltener japanische PC-Importe bekommen. Mhm. Das ist ja auch so ein Feld, wo ich mich ja später, viel später informieren konnte. Oder sowas wie das PC-Fix hätte ich mir natürlich auch gerne angeschaut. Oder das hier der X68000 oder wie die da alle heißen, ne? Hat überhaupt keine Relevanz gehabt. Aber für mich war das eher zur während der 8-Bit-Ära wurde ich informiert über Importe und erst ab der 16-Bit-Ära bin ich richtig eingestiegen.
In dem Sinne waren das jetzt keine klassischen Importe, sondern ich glaube, die Spiele gab es da zuerst zu kaufen und sind dann erst später bei uns im Handel gewesen, aber die gab es später natürlich auch hier ganz normal. Und es waren jetzt auch keine anderssprachigen oder so, das waren, glaube ich, einfach genau dieselben Spiele.
Ja, also das ist natürlich aber auch ein guter Grund, weil warum man Sachen importiert, das gibt ja nicht nur den Eindruck, wo man sagt, okay, es ist nur, weil die Spiele nicht rauskommen, sondern es sind teilweise auch Präferenzen, die dann eben da sind. Ne? Oft, wenn Spiele rausgekommen sind, die auch in Europa erschienen sind, was ist mit der Lokalisation beispielsweise? Ne? Wenn wir jetzt ganz später mal hingehen, Metal Gear Solid ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das war auch während dieser berüchtigten Importstoppzeit, ne, wo Sony so Ärger gemacht hat, dass dann Importe auch wie teilweise einkassiert wurden. Ich kann mich noch sehr gut im Maniac-Forum erinnern, wo dann Alarm war, dass die Leute ihre Importe alle nicht mehr richtig bekommen haben. Und da war es zum Beispiel so, wenn du dir das deutsche Metal Gear Solid dann gekauft hast, es war komplett auf Deutsch lokalisiert. Und zwar richtig, richtig, richtig scheiße.
Wo sind sie?
Ganz in ihrer Nähe.
Snake, das ist nicht Master Miller.
Wir sind zu spät, Campbell.
Master Millers Leiche wurde soeben in seinem Haus entdeckt. Er ist seit mindestens 3 Tagen tot. Ich wusste davon nichts, weil meine Codec-Verbindung zu Master abgeschnitten war. Doch Mai Ling sagt, das Übermittlungssignal komme von innerhalb der Basis.
Wer ist das?
Snake, Sie sprachen mit...
mir, lieber Bruder.
Und da kannst du sagen, okay... holst du dir lieber eine US-Version, die eine englische Synchro hat, vielleicht eine japanische, wo du aber nichts verstehst, dann machst du dir vielleicht wirklich nochmal die extra Mühe, anstatt dann eben diese komplett nur deutsche Version zu haben, die du zwar vielleicht besser verstehst, aber die nicht das volle Spiegelgefühl rüberbringt.
Ja, ich glaube, das ist klar, also Lokalisation ist einer der Punkte und dann natürlich, was für uns, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt war am Anfang, war die Geschwindigkeit, also zwischen PAL und NTSC. Du wirst jetzt wahrscheinlich ganz genau, wie zum Beispiel auch Fabian, wissen, was der genaue prozentuale Unterschied in
17, schieß mich tot Prozent sind das.
Und das hat man halt bei so einem Spielen wie, also ich weiß nicht, ob du schon daran springen willst, was die ersten Konsolen waren.
Das können wir gerne machen, okay. Ja, klar.
Weil das war halt bei mir dann das Super Nintendo. Ich hatte damals zuerst das amerikanische, also dieses hässliche lila Klotzding. Und weil wir da schon festgestellt haben für uns, ob das Mario Kart oder andere Spiele, das erste Mal hast du nicht diese PAL-Balken gehabt und dann auch die Geschwindigkeit, dass die halt anders war und schneller und sozusagen perfekt gelaufen
sind. Bei Mario Kart ist eben auch das Beispiel, da sind ja auch die Zeiten unterschiedlich. Ja. Ne? Da ist mir das auch nochmal aufgefallen. Ich habe die deutsche Mario Kart-Version sehr exzessiv gespielt, die mit aufgrund der unterschiedlichen Fernsehsysteme, damals hatten wir ja hauptsächlich PAL hier in Europa und PAL ist mit 50 Hertz, also 50 Halbbildern pro Sekunde gelaufen. In Amerika hatte das NTSC, was mit 60 Halbbildern lief. Im Endeffekt fürs Fernsehen ist das egal, kannst du sagen, ne? Weil das ist eben, wie oft das Bild erneuert wird und wenn du nochmal, genau, und angelehnt auch ich glaube, auf das Stromnetz und so weiter. Ich bin jetzt nicht der Perfekteste, was so diese ganzen technischen Begebenheiten angeht, aber das Grobe ist eben wichtig für uns, ne?
Ja, wie mit Lampen und so einem ganzen Kram auch, da hast du ja auch die...
Exakt, ne? Und das Problem eben bei solchen Sachen war, gerade die Geräte. Die meisten Konsolen wurden ja nicht direkt für den europäischen Markt entwickelt. Es sei denn, du hattest sowas wie das Amstrad G4000 oder wie die Sachen hießen, wenn die in Europa gemacht wurden. Oder vielleicht nochmal als Ausnahme die ganzen Rare-Geschichten, die in England entstanden sind, ne? Die dann bei den US-Versionen angepasst werden mussten. Aber im Großen und Ganzen diese ganze Hardware, ob sie jetzt von den ganz großen Herstellern Nintendo oder Sega gemacht haben, wurden natürlich dann für die Region Japan und USA gemacht. Die 60 Hertz dann beim Fernsehen hatten, bei denen das Stromnetz so gewesen sind. Und wenn diese Geräte dann in den europäischen Markt geholt wurden, da konntest du entweder zwei Sachen machen. Ne? Machst du dir die extra Mühe, wird da nochmal programmiert, dass dann, okay, bei PAL sieht das so aus, du hast also weniger Bild, also neue Bilder, die pro Sekunde gemacht werden. Das heißt also, du kriegst nur statt 60 pro Sekunde 50 unter. Ne? Und das ist jetzt irgendwie nicht so, dass dann das anders berechnet wird, sondern es ist einfach nur langsamer. Im Deutschen. Und du hast auch noch, PAL hat eine höhere Auflösung, dezent, als NTSC. Fast 100 Zeilen oder sowas sind dann weniger. Was resultiert hat, wenn sich die Entwickler bei den Konsolen sowieso nicht und bei den Spielen nicht die Mühe gemacht haben, das anzupassen. Du hattest eben diese Balken oben und unten, ja, wo das Bild gequetscht war. Hast du vielleicht nicht mitbekommen in den meisten Fällen, wenn du nur die deutsche Version kanntest. Und es war eben dieser fast Zeitlupen-Modus, wenn du das direkt gegenüberstellst. Ich habe es nicht wirklich richtig bemerkt, muss ich sagen, weil du hast ja keinen Vergleich, ne? Wenn du dann nicht direkt mal das siehst. Heute kann man das sehr gut beispielsweise an Sonic the Hedgehog, finde ich, merken, ne? Weil ich da mit der 50-Hertz-Version groß geworden bin und da geht's so sehr um Geschwindigkeit und es fühlt sich an, als ob du das ganze Spiel unter Wasser spielst und jemand besoffen ist und die Musik abspielt.
Das hatte man bei Mario Kart auch. Und das hat zum Beispiel damals, weil heutzutage, wodurch unterscheiden sich eigentlich richtige Core-Gamer von anderen. Und früher war das so, halt einige hatten halt ein Super Nintendo und einige hatten halt Importgeräte. Und daran hast du schon gemerkt, wer sich damit mehr beschäftigt und die einen waren damit zufrieden. Und klar, wenn du den direkten Vergleich nicht hast, so, dann ist es nicht so schlimm. Aber es ist wahrscheinlich so ähnlich, als wenn jetzt Leute sich drüber aufregen, warum irgendwelche Spiele nicht mit 60 Frames laufen und die anderen sagen so, oh, 30 genügt mir. Also, weißt du?
Für mich ist es mehr gewesen, also ich habe mir nicht parallel Importe von jetzt Sachen geholt, weil das 50 oder 60 Hertz gewesen ist, wobei es später natürlich ein wichtiger Faktor war für mich, wenn man da ein bisschen technischer belesen war, weil dann habe ich auch gesagt, hey, exklusiv NTSC 60 Hertz, wo nur geht, ne? Bevor dann diese ganzen Spiele rausgekommen sind, wo du im PAL auch einen Umschalter hattest in den Spielen, ob der PS2-Ära oder GameCube-Ära, ne, wo dann gewählt werden kann, 50 oder 60 Hertz, Vollbild oder nicht Vollbild, je nachdem. Ich habe mehr importiert eben, weil dann sind auf einmal eben ganz viele Spiele in den Zeitschriften aufgetaucht, in der Videogames, in der Megafun, wie sie da alle hießen, die einfach hier nicht im Laden erhältlich waren. Und ich gucke da rein und ich sehe so ein Final Fantasy 2 für das Super Nintendo, ne, was ich hier nirgendwo im Laden gesehen habe. Chrono Trigger, Final Fantasy 3 ist rausgekommen. Es ist diverse, sogar exklusive Hardware. Ein Beispiel wäre auch gewesen, da hätten wir auch nochmal ein bisschen quatschen können über die PC Engine, was eine Konsole war, die hier gar nicht in Europa oder zumindest sehr, sehr kleine Auflage in Europa, aber in Deutschland gar nicht rausgekommen ist, wo ich dann auch diese Spiele alle mir angucke und Alter, ich hätte voll Bock, die zu spielen, aber es gibt's hier nirgendwo.
Ne? Ja, es war halt sehr exklusiv. Also, ich meine, in den Läden hier hattest du natürlich auch irgendwie Mega Drive und so eine ganzen Sachen. Und PC Engine war für uns genauso ein Exot wie das Neo Geo eigentlich am Anfang halt. Und also das ist schon. Also ich glaube, dieses Verlangen danach, irgendwelche Spiele zu spielen, die du in Zeitschriften drin siehst und die als Import rauskommen, und damals war die Differenz, wann Spiele in Japan und USA erscheinen, noch deutlich länger. Also zu dem, wann sie in Deutschland überhaupt dann erschienen sind. Das war teilweise ein Jahr, zwei Jahre manchmal sogar. Und heutzutage passiert das, dass die Titel eigentlich fast zeitgleich erscheinen.
Ja, die Priorität bei vielen Spieleherstellern in Japan ist ja so gewesen, okay, wir machen das primär für unseren Heimmarkt, also für den US- oder den Japan-Markt. Und je nachdem, wie unser Publisher agiert oder ob wir irgendeine Kooperation mit einem anderen Publisher machen können, die das Spiel nochmal nach Europa bringen. Europa ist eh mal gearscht gewesen, weil wir vergleichsweise, also wir hatten ja hier nicht die europäische Konsole oder den europäischen Videospielhersteller. Es haben zwar auch Firmen von hier aus programmiert, aber wenn du richtig nah dran sein wolltest, brauchst du natürlich eher Heimcomputer. Und bei Computern ist es ein bisschen relativ. Ich habe, glaube ich, so gut wie gar kein importiertes Computerspiel, obwohl ich damals auch sehr viel eben mit C64 und Amiga zu tun hatte. Aber da warst du eben sowieso darüber versorgt, dass du eher die Diskettenbox dann hattest mit allem drum und dran. Und es sich nicht wirklich rentiert hat. Und im Großen und Ganzen, es sind so viele Spiele dafür rausgekommen. Ich hatte nie wirklich irgendwie im Verlangen, mir irgendein spezielles Amiga-Spiel zu importieren. Da habe ich sie ja aus dem Laden gekauft oder der Kollege hat es selbst in der Diskettenbox gehabt.
No? Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die Lokalisation, weil du gerade gesagt hast, dass manche Spieler nicht erschienen sind, es waren vor allem auch gerade das Genre, was uns natürlich sehr, sehr umtreibt, halt japanische Rollenspiele oder Rollenspiele allgemein, dass denn die Lokalisation einfach sehr, sehr teuer ist von so einem Spielen damals gewesen. Plus, es war sehr, sehr kompliziert, weil wenn du jetzt zum Beispiel diese Kästen drin hast mit den Dialogen oder mit Texten oder sowas alles, das ist sehr, sehr viel schwieriger, das so zu formatieren, dass japanische Texte halt, das weißt du auch selber von, wenn man halt Emulationen hat, wo dann irgendwie die Texte angepasst sind und so. Das muss alles noch aufs Modul drauf passen. Und das ist sehr, sehr viel schwieriger mit übersetzten Texten, weil die länger meistens sind.
Ja, genau, das ist eben so. Das ist auch sehr viel, was bei so Fanübersetzungskreisen immer so das große Problem ist, dass du da in der japanischen Sprache viel mit weniger Schriftzeichen ausdrücken kannst. Und wenn so ein Rollenspiel hast, was sehr textlastig ist, aber dann ist es in Japanisch ein Textblock, der gezeigt wird, und vernünftig auf Englisch oder Deutsch formuliert, sind es 2 oder 3 Textblöcke. Was willst du da machen?
Was interessant ist auch, weil sich das nämlich auch widerspiegelt bei Speedruns. Das hast du ja auch jetzt wahrscheinlich schon öfter gesehen, dass man dann sagt, okay, ich nehme die japanische Version, weil du die Textblöcke schneller wegschalten kannst oder es weniger sind im Endeffekt. Und das war auf jeden Fall damals auch ein Grund, weil wir natürlich auch sowas Spiele wie Super Street Fighter Turbo, das irgendwie damals 250 € gekostet hat, als Import. Und das wollten wir halt spielen. Und damals am Anfang von der Super Nintendo-Zeit gab es noch keinen Adapter. Mhm. Und wenn du Adapter benutzt hast, dann waren es halt eher diese klassischen. Du hast halt vorne steckt das aktuelle Modul drin und hinten so ein Huckepack-Modul, was dann sozusagen
was der Konsole den vorgaukelt. Chip sozusagen ausgelesen hat.
Und das aber ganz oft, dass trotzdem so war, dass die Spiele nicht richtig gut funktioniert haben, dass sie dann, ich weiß nicht, wie es überhaupt jetzt genauso schnell gelaufen sind wie NTSC-Spiele. Auf jeden Fall war es immer hakelig. Das heißt, das war für uns auch später gar keine Option. Mhm. Und einmal praktisch vom Honig genascht, so Importkonsolen, dann war es immer was Geiles, Exklusives. Und das ist natürlich auch ein bisschen so Schwanzvergleich gewesen, wenn man hier in Hamburg gab es sehr, sehr lange die Tauschbörse.
Ja.
Das heißt, da hat man dann
habe ich gewohnt quasi, als sie noch da gewesen ist.
Das war halt schön zu sehen, weil ganz viele Leute ihre Importe tauschen. Die sind natürlich dann, gerade weil viele Mainstream-Leute auch nachher dazugekommen sind, sind die im Preis sehr, sehr schnell verfallen. Also ein Super Street Fighter Turbo, japanisch gab es dann halt super günstig, obwohl es eigentlich geiler war als die PAL-Version, aber konnte halt keiner spielen, nur die Nerds.
Ja, diese Tauschbörse, und ich gehe auch gleich mal auf die Super Nintendo ein. Übrigens, das, was ich dir in die Hand gebe, das habe ich von der Tauschbörse damals gekauft.
Echt, ehrlich?
Ja, für, ich glaube, 130 D-Mark. Mhm. Also da wussten die aber auch noch, was es entsprechend wäre. Das ist nämlich Final Fantasy 3 für Super Nintendo.
Wir haben dafür bei ECS damals, bei Sönke, haben wir, glaube ich, 160 D-Mark dafür ausgegeben.
ECS war auch so ein Videospielladen hier in Hamburg, bei dem war ich auch das öftere Mal, aber der wusste natürlich, was er für seine Sachen verlangen kann und hat teilweise auch gut zugeschlagen damals, aber er war auch eben verlässlich, ne? Das war Sachen.
Auch Umbauten und so. Einer der Top-Läden hier in Hamburg. Der zweite war Second Reality, Franks-Laden, der leider auch irgendwie dicht gemacht hat.
Und glaub, wenn du dann nicht anderswo hinkonntest, bist du zu Game Castle gegangen.
Ich war sonst öfter mal auch bei hier Sönke Storbeck. Wo war der denn hier? Irgendwie muss man auch mit der Bahn so super lange hinfahren. Immer, aber das waren die drei Läden, wo ich immer rumhing. Also ECS auf jeden Fall, weil Sönke ein ganz cooler
war. Ja, ich kann mich erinnern, ECS hatte noch vorher einen alten Laden, bevor er in Munzburg gewesen ist, oder? War da nicht noch ein älterer, wenn ich mich erinnern kann? Weil ich mag mich daran erinnern, dass ich irgendwo vielleicht sogar in Altona oder sowas da mal, wobei in Altona gab es einen zweiten Game Castle, da war ich auch mal.
ECS war immer unten da bei der Bank unten, Verbindung Ost-Weststraße.
Okay,
in der Nähe war das.
Dann doch dahin, aber ist ja in irgendwann mal, war der nicht mal in Munzburg oder denke ich jetzt an den
Namen? Ist, glaube ich, irgendwann mal umgezogen, aber da waren wir halt auch schon aus dieser ganzen Importsache eher selbstständig.
Ich bin häufiger nochmal halt dahin gegangen, weil ich dann, das sind so die End-90er-Zeiten dann gewesen zur PlayStation-1-Zeit, wo dann auch viele dann übers Maniac-Forum, was dann so unsere Schnittstelle oder zumindest für mich meine Schnittstelle war, da man mit Leuten auch zusammengekommen ist, wo ich beispielsweise Umbauten auch hätte machen können. Ja, ich habe damals noch schön meine alte Xbox 1 eingeschickt zum Beispiel.
Bei Moosmann oder wie?
Nicht bei Moosmann, wie hieß der andere Kollege? Der hatte auf jeden Fall auch solide Umbauten gemacht und ich habe meine zum Beispiel dann die alte Xbox hacken lassen plus mit neuen Lüfter ausgestattet, weil die mir zu laut gewesen ist. beispielsweise gemacht. Aber damals zu der Zeit, da bin ich aber auch noch bei Sönke dann ab und zu mal vorbeigegangen, weil da die PlayStation 1 im Portzeit gewesen ist. Und da fällt mir wieder die eine Geschichte ein. Mein Dilemma mit Luna the Silver Star Story auf der PlayStation 1 hat 180 D-Mark gekostet. Die PlayStation 1 Version, ja, was das großartige Rollenspiel gewesen ist mit der dicken Verpackung und allem drum und dran. So viel hättest du als Import ja auch ausgegeben. 2 Exemplare hatte da gehabt und ich habe mich so sehr drauf gefreut, ne? Das Ding da, ich habe es gekauft, ich habe es mitgenommen, bin nach Hause gegangen und dann sehe ich, in der Verpackung ist 2x CD1 drin. Oder 2x CD2, zumindest 2x die gleiche CD. Und ich fährt nicht mehr, ne? Ich habe die auch reingemacht und mit dem PC angeguckt, da auch der Inhalt ist exakt der gleiche, also es ist irgendwie so ein Fehldruck und alles, ne? Die hat auch so entsprechend funktioniert. Ich bin dann wieder zurückgegangen und gesagt, hey, ich habe die aufgemacht, da ist 2x CD1 drin. Nee, das kann nicht sein, bist du dir sicher und so weiter. Und wir haben das zweite Exemplar aufgemacht, was er da hatte, und da war es genauso.
Ach, du Kacke.
Und das heißt also, okay, er hat die Dinger zurückgeschickt und ich konnte mir 2 Wochen später dann ein neues bestellen. Wir hatten eine Fehlpressung da komplett und dann waren beide CDs unterschiedlich da, zum Glück.
Ja, sei froh, dass du es nicht nach 40 Stunden Spielzeit gemerkt hast.
Ja, ey, das wäre aber auch, wie mich manche Leute schon bei Kaufhäusern zurückgeschickt haben, als ich mir so C64 Compilations auf Kassette gekauft habe. Und ich habe denen dann gesagt, hey, Afterburner lädt nicht. Nee, dann machst du was falsch. Okay. Und dann hat es trotzdem nicht geladen danach. Ja. Um wieder nicht zu weit vorzugehen, aber Super Nintendo Zeit ist das perfekte Beispiel und das Game, was ich dir eben auch in die Hand gedrückt habe, diese Videospielbörse, die ist einmal im Monat in Hamburg gewesen, in der Markthalle, ja. Oder naja gut, es war die Garderobe der Markthalle, muss man sagen, ne,
hauptsächlich. Genau, der Vorraum
eigentlich war. Ja, und es war wie so ein Flohmarkt, aber eben, wo viele Leute entweder dann ihre eigenen Spiele da angeboten haben, also richtig auf Video- und Computerspiele da beschränkt, und es waren auch eben viele Leute, die da Importe da hatten. Später auch ein gewisser Kollege, der dann entsprechend gepresste Discs aus Japan dann mitgeholt hat, hey, brauchst du Resident Evil für 10 Mark?
Ne? Ja, das war auch, glaube ich, der Laden, wo der eben schon der Name gefallen ist. Da waren mehrere Razzien, waren da auch, deswegen haben sie einige Leute auch hochgenommen,
ja.
Die da Sachen, also was ich noch erinnere, außer, dass die Leute halt Importe verkauft haben, es war auch ein bisschen immer so ein Show-Off, weil viele Leute ihre Fernseher mit hingestellt haben zur Tauschweise. Hier mein Kollege Volke zum Beispiel auch und Daniel und so. Dann saßen wir da immer mit unseren coolen Konsolen und haben immer Spiele dann auch gezeigt, die halt Importe sind. Und das war natürlich ganz geil, um Leute an den Stand zu locken und dann wieder andere Sachen zu verticken.
Ja, das ist absolut, ne? Und das heißt nicht, dass es dann immer geile Schnäppchen oder so da gegeben hat, weil die Leute wussten ja, was deren Spiele entsprechend wert sind. Aber ich muss sagen, in ein paar Fällen, als jemand, als Teenager, der nicht viel Geld hatte, der sich so ein bisschen was zusammengespart hat, du bist mit alten Spielen hingegangen und gesagt, hey, ich gebe dir diese 2 Spiele plus Geld und gibst mir 1, oder hey, was kann ich für das, kannst du damit nochmal runtergehen, also das gehandelt mit den Sachen. Ab und zu mal, da habe ich eben auch Spiele da gefunden, wo ich tatsächlich sage, ey, das ist ein geiles Schnäppchen, Chrono Trigger, Super Nintendo 60 D-Mark zum Beispiel, ne, complete in Box und alles drum und dran. Aber dann auch eben Sachen, wo du mal mehr ausgegeben hast, oder Suikoden 2 für 80 D-Mark oder sowas mitgenommen. Ich weiß, mein Kumpel, die Geschichte kann man mittlerweile erzählen, weil Mortal Kombat 2 vom Index runter ist. Mortal Kombat 2, wenn du es hättest kaufen wollen auf dem Super Nintendo, bevor es indiziert wurde, 180 D-Mark hat es gekostet bei Karstadt. Und das konnten wir uns da nicht leisten. Also mein Kumpel hatte voll Bock drauf, aber da hatte das Geld noch nicht gehabt. Und als er das Geld zusammengeholt hat, war es indiziert. Letzten Endes auf der Videospielbörse war die Möglichkeit dann noch da, sich die PAL-Version auf dem Super Nintendo zu holen. Allerdings hat er nicht dann 180 D-Mark bezahlt, sondern hat 5 Super Nintendo-Spiele plus Geld dann dafür getauscht, um das Spiel zu bekommen. Und ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen. Es war immer so, du weißt nicht, was du findest. Vielleicht findest du was, vielleicht findest du nichts. Bist ab und zu mal mit einem Spiel, mal einem japanischen Prügler mit nach Hause gegangen, irgendeinem Super Nintendo-Modul und alles. Und das war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr wichtige Quelle und stellt auch noch einen guten Teil meiner Sammlung eben da, was Importe angeht. Und ich habe diese Super Nintendo-Adapter hauptsächlich benutzt. Ich habe es nicht umgebaut.
Okay, ne? Also diesen komischen, irgendwas mit
Bee, ja, heißt der Honeybee-Adapter.
Honeybee-Adapter, genau.
Oder der AD29.
Ja, okay.
Ja. Oder der Action Replay. Ne?
Das war nie was. Also ich hatte für keine Konsole so ein Action Replay, wo man irgendwelche Codes oder so
eingeben konnte. Also du konntest, die Action Replays waren so Module, die man zwischen den eigentlichen Modulen auf der Konsole reingepackt hat, und dann konntest du dir unendlich Leben einstellen, indem du da die Codes dann eingestellt hast. Das ist natürlich mit den modernen Konsolen, da du kein Modul hast, was du dazwischen packst, alles spätestens seit der Xbox 360-Ära nicht mehr gang und gäbe, dass du solche Cheat-Devices hattest. Die hatten aber auf den 16-Bit-Konsolen noch die Zusatzfunktion, und ich hatte damals nur ein Master System und kein NES, also ich habe keine keine Ahnung, da gab es natürlich auch die Famicom-Adapter und ich habe mittlerweile auch Famicom-Spiele jetzt hier, wie du sehen kannst, die natürlich auch nochmal dann entsprechend mit Adapter dann gearbeitet haben. Beim Super Nintendo war es so, dass die Action-Replays eben auch diesen Slot hinten hatten, wo du sagen kannst, oh, ich kann da nochmal ein PAL-Modul reintun und die hatten eben meist zusätzlich diese Import-Funktion. Beim Mega Drive musstest du es nicht machen, da glaube ich, hat es einfach gereicht, wenn du dann den Steckadapter gehabt hast für die Importe, wobei du hattest keine Möglichkeit, irgendwie 60 Hertz einzustellen und du hattest keine Möglichkeit irgendwie gehabt, das Bild wieder zu strecken ohne die Balken, sondern alle 60 Hertz Spiele wurden in 50 Hertz und PAL dargestellt.
Da hatte mein Kollege aber hier, also das war das Mega Drive 1, glaube ich noch, Sebastian, der hatte damals irgendwie auch ein umgebautes Mega Drive und der hatte zwei Schalter dran. Der hatte einen 50-60 Hertz Schalter dran und den
Importschalter.
Und der konnte dann auch mit, wenn du an bestimmten Zeitpunkten, glaube ich, immer hin und her geswitcht hast, dass du es dann forcen konntest, dass die dann auf 60 laufen.
Ja, das ist der Unterschied eben gegenüber den Umbauten, weil was du theoretisch machen kannst, wenn deine Konsole das ermöglicht, entweder, wie du gesagt hast, hättest du nochmal ein US-Gerät haben können, wie das Super Nintendo, wo du da aber wahrscheinlich nochmal so einen Step-Down-Konverter dann hast, weil einfach ein Stromnetz anschließen ging nicht.
Das war auch das, was wir alle hatten am Anfang, weil, also bei vielen Konsolen ist es so, dass sie halt die Netzteile dessen aushalten, die unterschiedlichen Spannungen.
Ja, 110 aber, Volt gegen 220. Ja,
genau, ne? Und da haben wir halt angefangen, gleich diese kleinen Stecker zu holen, wo wir die dann immer praktisch drin hatten, bei den US-Sachen und so.
Da haben sie auch schon manche, auch auf diesen Börsen, manche die Konsolen geschrottet, weil, oh scheiße, jetzt habe ich vergessen, den Konverter dazwischen zu schalten.
Ja, und ich habe irgendwie bei der Sendung Reload, da haben wir auch Importsachen gespielt, hatte ich mir Volkes Xbox ausgeliehen und hatte die halt angeschlossen, weil es eine japanische Xbox war, um Shooter zu spielen.
Und du denkst bei solch späten Geräten, ey, du hast da natürlich Wechselstrom wahrscheinlich am Netzteil.
Ja, das Beschissene war, dass der Stepdown-Converter nicht genug Power hatte für die Xbox und dann war das Ding auch da früh
hat die angefangen abrauchen. Zu rauchen. Das Ding ist mir auch passiert mit meiner Xbox. Also nicht wegen so einer Sache, aber das Netzteil hat meine gefetzt, ne? Das interne Netzteil. Ich habe es auch ausgetauscht, trotzdem habe ich sie nicht wieder reaktivieren können.
Danach habe ich dann halt mir so ein Teil von Volker irgendwie geben lassen und das sieht aus, als ob du irgendwie so einen Rucksack dabei hast, weil da kann nicht schief gehen.
Ich denke immer, das sieht so aus, als ob du dann im Ersten Weltkrieg noch unterwegs bist und da irgendwie so eine Bombe legen möchtest, ne? Somit, da fehlt nur noch hier der kleine Stock, der rauskommt, sodass du draufdrücken kannst, ja, ne, dass die Konsole angeht. Ich habe diese Adapter benutzt eben, weil ich mir jetzt noch nicht eine zweite Konsole leisten konnte, um sie mir dazu holen zu können. Und die Adapter gab es dann für 20, 29 D-Mark oder so. Und in manchen Fällen haben die nicht funktioniert. Ne? So ist wie das Super Mario RPG zum Beispiel. Das ist ja auch ein Game, was so Spezialchips drin hatte. Das hat ab und zu mal funktioniert. Da musstest du immer das Super Nintendo 40 mal anmachen, um zu gucken, ob's losgeht. Und wenn du das machst, hast du riskiert, dass du den Spielstand löscht von der Batterie, wenn dann so schnell der Strom hin und her gegangen ist.
Das war auch immer dieses typische Katz-und-Maus-Spiel. Also die Entwickler haben das natürlich gerafft irgendwie, dass diese ganzen Import-Sachen, und die wollten das halt verhindern. Halt, wie du es gerade bei Sony auch beschrieben hast, hatte Nintendo auch kein Interesse daran, dass halt Sachen importiert werden, wenn die später noch für den Markt kommen. Bis auf sowas wie Mario, was halt, glaube ich, hier nicht rauskam. Bin jetzt aber nicht sicher.
Super Mario RPG kam hier nicht raus.
Aber auch sowas wie Star Fox war halt extrem hart davon betroffen, weil alle Leute, die Import-Konsolen haben, mussten zu dem Zeitpunkt sich dann halt die Spiele halt importieren auch, weil die Adapter das halt nicht gemacht haben.
Exakt. Du konntest nicht alles mit den Adaptern anstellen und im speziellen Falle, ich bin trotzdem durch die ganzen dicken Balken und 60 Hertz, 50 Hertz Sachen, war mir jetzt egal, ich kann die jetzt spielen. Speziell Final Fantasy 3 ist eben so ein Game, was funktioniert an sich, aber zum Beispiel, du hattest teilweise kaputte Menüs, dass du, wenn du auf der Oberwelt, glaube ich, geschlafen hast, dann war auf einmal ein schwarzer Bildschirm danach und du musstest wissen, wo die Menüpunkte sind, damit du wieder rauskommst. Es hatte ab und zu mal ein bisschen kaputte Grafiken hier und da und es ist immer konsequent beim Abspann abgestürzt. Ne? Das heißt, das erste Mal, wo ich den kompletten Abspann von Final Fantasy 6 respektive Final Fantasy 3 US gesehen habe, nachdem ich das Spiel 20 Mal durchgespielt habe, gefühlt, ich habe eine Komplettlösung darüber geschrieben, war erst während der PlayStation 1 Ära, wo dieses Remaster rausgekommen ist für die PlayStation
Chronicles
1. Genau, weil ich habe es mit verschiedenen Adaptern probiert und die Adapter, ob es der Honeybee oder der AD29 gewesen ist, ist das an verschiedenen Stellen abgebrochen immer beim Abspann. Ich habe den nie komplett gesehen.
Aber lag das nicht daran, weil die Module zu groß waren? Also zu groß vom Speicher her?
Es kann sein. Ich weiß nicht, ob das da so einen allgemeinen Grund gab, warum. Ich denke, es ist bestimmt, weil diese Adapter selbst ja natürlich Klar, sie haben so ein bisschen Chips dann drin, mhm, und es muss ja irgendwie der Region-Chip, der auf diesen Modulen drauf ist, der wird ja durchgeschliffen durch den zweiten Slot hinten dran. Allerdings im Großen und Ganzen, das Super Nintendo muss ja auch irgendwie mitgehen und es ist in den meisten Fällen vielleicht nicht nur rein davon abhängig, weil es gibt nicht nur eine Abfrage, mhm, ne, ob du dann am Start ist es eine US- oder deutsche Konsole. Bei Mega Drive hast du das häufiger gesehen, ne, wenn du da entsprechend nicht so einen Action-Replay-Code nochmal reingemacht hast, dann hat später angefangen, bei den Anfangs-Mega Drive-Spielen war das noch nicht so das Problem, da war es teilweise sogar so, wenn du ein Japan-Modul in eine deutsche Konsole gesteckt hast, hat er die Europa-Version vom Spiel gestartet, mhm, ne? Oder wenn du dann umgebaut hast und schaltest den Schalter auf Japanisch, auf einmal wird aus Truxton Tatsujin, weil das der japanische Name gewesen, mhm, ist, irgendwann stand da, oh, dieses Spiel ist nur für französische SECAM-Systeme gedacht und alles, wenn du nicht noch die Region dann gewechselt hast. Es war immer so ein bisschen Glücksspiel, besser als beim N64, weil das N64, das hatte zwar einen, aber der hat so gut wie nie funktioniert, mhm, und so ein Umbau. Na, das ist eben so die Sache gewesen, entweder, wie gesagt, du hast eine Konsole, die importiert ist, oder du hast eine deutsche Konsole und da mussten findige Leute erstmal herausfinden, okay, wie können wir die Spiele dann lauffähig machen? Das heißt, entweder entwickeln wir eigene Chips, die dann, mhm, eingelötet werden mussten. Ich habe keine Erfahrung mit dem Löten, mein Onkel ein bisschen, aber deshalb bin ich eher auf Importeure dann zugegangen. Die Modulgrößen waren da auch nochmal, ja, wichtig. Ne? Hast du Mega Drive-Module abgefeilt?
Nee, aber...
Oder den Konsolenschacht?
Das war, genau, das war einmal dadurch, dass ich das US Super Nintendo hatte, war der Schacht zwar eckig, weil die Module sehen auch anders aus, mhm, nicht so rund wie halt das Super Famicom oder das deutsche Super Nintendo. Und da musste man unten, da waren so zwei Stifte drin. Wenn du das Spiel jetzt rausholst, dann, mhm, siehst du es auch auf der Rückseite, sind zwei Aussparungen im Modul. Genau.
Ja. Und, Stifte, damit das Spiel überhaupt eingesteckt werden,
genau,
kann.
Genau, ne? Und da musste man die Konsole aufmachen.
Hast du die mit einer Zange dann abgemacht, ne?
Die haben wir, ja, also einige Leute waren da ein bisschen... Daniel war das, glaube ich, der hat da wirklich mit der Zange drin rumgefuhrwerkt durch den Schacht, mhm, und hat sein halbes Ding da irgendwie zerbrochen. Ach. Und wir haben das probiert aufzukriegen, aber damals war das erste Hindernis für uns schon die Schrauben.
Diese speziellen Nintendo, waren das Torx-Schrauben?
Nee,
oder?
Das sind so Sternschrauben sind das. Und wir haben das dann wirklich immer gemacht. Ich glaube, in den Modulen sind die auch drin.
Mhm. Ah, ja, habt ihr den Kugelschreiber angelötet Trick gemacht?
Genau, den erhitzt halt diese typischen Ballpen-Dinger, ich weiß nicht, ja, wie die jetzt heißen.
Aber so diese Big Standard Plastik.
Genau, einfach erhitzt und dann praktisch so reingedrückt, dann gewartet, bis sie abgekühlt sind. Und dann saßen die halt bombenfest und dann konntest du die Sachen mal aufschrauben. Also haben uns unseren eigenen super Spezialschraubenzieher.
Stimmt, gemacht. Da kann ich mir auch noch dran erinnern. Die Spezialschrauben, fucking Nintendo, ey.
Das ist auch, ich meine, guck dir die mal an, das sind irgendwie so Sternschrauben. Ich keine Ahnung, ob man die heutzutage so einfach kriegt.
Ja, sieht ein bisschen aus, als ob du so einen ganz speziellen, nicht mal IKEA-Schlüssel gehen damit. Die stehen noch mal ein bisschen extra ab, ja, wie so kleine Sternchen hier.
Ganz hassig, aber das war sozusagen das Erste. Und ich mochte das halt damals schon nicht, wenn meine Konsolen irgendwie derbe zerstückt sind. Mhm. Und wir haben das bei mir super akkurat gemacht, das ganze Ding auseinandergebaut, halt diese Stifte entfernt und dann konnte man auch die japanischen Spiele spielen, weil die halt diese Aussparung nicht haben. Ja, das war die erste selbst gemoddete Konsole sozusagen bei uns, also was rein das Rausbrechen von diesen Stiften anging.
Was ich auch nochmal häufiger gesehen habe, ich gebe dir mal ein japanisches Mega Drive Modul in die Hand, das ist Makaimura oder Dai Makaimura, also Ghouls and Ghosts. Mhm. Die japanischen Mega Drive Module zum Beispiel, entweder konntest du, weil das oft auch eine unterschiedliche Modulform gab, bei Mega Drive den japanischen, die haben nochmal diese Rippen an der Seite, ja. Na, die nicht bei dem europäischen Wahnsinn, das heißt, die passen nicht einfach so in den Schacht rein. Wenn bei manchen frühen Mega Drive Spielen, weil die Form natürlich der Schacht exakt oder die Platine exakt gleich groß ist, entweder hast du die irgendwie aufgebrochen oder versucht da aufzuschrauben, da glaube ich war das unter dem Label hinterm verdeckt, oder du hast diese Kühlrippen abgefeilt. Ne, da habe ich auch, ich habe manche Mega Drive Module gesehen, die dann wirklich so halb gar angerissen waren, damit ich sie irgendwie dann reinquetschen können. Oder du bist eben an die Konsole gegangen mit einer Feile und hast dann für solche Sachen gesorgt. Wenn du nicht einen Importeur gehabt hast, der dir sagt, okay, bei einem Mega Drive reicht der 50-Hertz-Schalter, 50-60-Hertz, vielleicht später den Lockout-Chip, dass man den nochmal irgendwie umlegen kann. Es gab keine Allgemeinlösung, ne? Aber du konntest natürlich Geld in die Hand nehmen und dir zumindest so eine ultimative von deinen Konsolen so hinbauen, dass die alles schlucken kann.
Ja, das war, wie gesagt, deswegen, Gesundheit, deswegen war das Super Nintendo, so hässlich das auch sein mag, das US, war einfach die beste Lösung dafür, ne? Weil du hattest das Beste aus beiden Welten und du musstest halt nicht so viel dran verändern, weil die Modulschacht auffeilen von dem deutschen oder von dem japanischen Super Famicom kommen. Es war einfach mega, mega hässlich. Und also ich meine, man mag vielleicht sagen, dass ich damals schon so penibel war. Meine Freunde haben mich dafür gehasst. Ich habe halt immer, wenn wir gespielt haben, habe ich danach immer mein Super Nintendo wieder eingepackt. Immer in die Hülle rein, wieder alles separat mit Kabelbinder gemacht, weil ich das immer nicht vollstauben lassen wollte. Und sowas hättest du bei mir nicht gehabt. Also ich hätte da nichts abgefeilt an den Modulen, oder?
Ja, jeder ist da natürlich anders. Und ich war auch, bei meiner Hardware habe ich aufgepasst oder versucht, so gut aufzupassen, wie es geht, und habe die jetzt nicht irgendwie so groß verliehen. Nur eben in den Fällen, wo ich so Importblut geleckt habe und dann eben auch solche Sachen dann spielen wollte und bei der Börse mich ab und zu mal versorgt habe, richtig losgegangen, muss ich sagen, ist es auch, wo dann richtig ich nur zum Hauptimport-Gamer geworden bin, ist die PlayStation 1-Ära eben, weil da aller Spiele ist es mit den Rollenspielen. Ich kann mich an den Final Fantasy 7-Test erinnern, ich weiß, ein absolutes Lieblingsspiel, Marc, ne? Aber das war so der allerletzte Schritt, wo ich dann langsam auch angefangen habe, selber Geld vernünftig zu verdienen, mit der Uni angefangen habe, also dass ich mir auch ein bisschen Sachen leisten kann. Das war so, dass der deutsche Final Fantasy 7 Port, der kam viel später, ne? Und die deutsche Übersetzung war einfach schrecklich, ne? Also noch schlechter als die eigentlich englische, die ich eigentlich für solide empfunden habe damals, aber im Nachhinein war die auch jetzt nicht so großartig. Deutschen Texte grauenhaft, statt in der Videogames dann so drin, 50 Hertz, ne, langsame Spielgeschwindigkeit, und es nimmt einfach so viel vom Erlebnis weg, und ich da für dieses Spiel, da wirst du das richtig machen lassen. Und ich bin losgegangen, ich habe meine PlayStation 1 umbauen lassen bei Game Castle.
Okay.
Damals. 50 D-Mark habe ich dafür ausgegeben.
Du hattest davor, das ist wirklich so spät, bist du erst eingestiegen in den Import?
Mit wirklich umgebauter Konsole. Ich hatte vorher noch eben die Import-Adapter für das Super Nintendo und für das Mega Drive und habe mich da ab und zu mal versorgt, wobei es ist immer relativ gewesen. Ich bin nicht immer dann direkt zu Importen hingegangen, nur wenn es sich so gelohnt hat für so Spiele und auch sowas wie Chrono Trigger zum Beispiel. Ne? Da musste ich auch lange warten, als es rausgekommen ist. Ich habe das auch erst Jahre später mir über die Börse dann geholt, weil es zu einer Zeit war, ich hätte den Adapter theoretisch gehabt, aber ich habe es mir nicht leisten können. Ne? Und ich musste dann immer schauen, was kann ich an alten Spielen nochmal weitergeben, und du musst eben dann auch dazu sehen, für viele Kids damals, wenn du nicht viel Budget hast, entweder bist du Computergamer gewesen, hast ja alles kopiert. Und bei Konsolengamern war es eben, klar, es gab auch Kopien bei den Konsolen, aber es war natürlich wesentlich erschwerter. Also ich habe mal auf der Börse so eins von diesen Magic Schieß mich tot Aufsätzen für die Disketten auf dem Super Nintendo gesehen, aber selbst gehabt habe ich nie sowas.
Das hatte ein Freund von mir, muss ich gestehen. Da haben die bei uns aber auch schon angefangen mit diesem Disk-Doktor und so einem ganzen Kram, oder weiß nicht mehr, wie die alle heißen, dass du da dann verschiedene Sachen, das waren damals noch, was waren das, ZIP-Laufwerke oder so.
ZIP-Laufwerke fürs N64 war der Doktor, genau. den Doktor meinst du, ne?
Ja. Genau, gut, dann war es halt später, aber fürs Super Nintendo.
Für Super Nintendo waren es 3,5-Zoll-Disketten, weiß ich noch. Ne?
Okay.
Ja. Aber ich kannte das auch eben nur über die Börsen da, und ich war ganz baff, dass sowas überhaupt funktioniert. Das war ein Gerät, was man zwischen Modul und dem Gerät gesteckt hat, Super Nintendo beispielsweise, und es hatte dann, ich glaube, du konntest per Kabel das auch mit seriellem Kabel an den Computer anschließen, wenn du eine Software entsprechend hattest, um die Spiele dann auszulesen, oder du konntest direkt Disketten, das waren Disketten 3,5-Zoll-Laufwerk, was du reinpacken kannst. Es hing davon ab, ob überhaupt dein Super Nintendo-Spiel da drauf passt, aber du konntest theoretisch auf dem von Modul auf Diskette auslesen und hast sie dann von Diskette gespielt.
Krass.
Ja, es kann sein, dass manche Spiele nicht funktioniert haben, weil manche waren größer als die, was ist eine 3,5-Zoll-Diskette, 1,44 MB oder so?
Nee, ist sie so groß gewesen?
Ja, über 1,5 MB müsste es gewesen sein, ne?
Echt?
Ich würde es schon sagen, ne? Also, ist auch schon lange her mit den Disketten. Natürlich die PC zertifizierten, ne? Nicht die alten auf dem Amiga, die waren ein bisschen kleiner, glaube ich, auch noch. Also, was draufgepasst hat auf den 3,5-Zoll-Disketten. Aber ob du jetzt sagen kannst, okay, Chrono Trigger hat 4 Disketten oder so, keine Ahnung, ob das funktioniert. Irgendwann waren die Module ja auch entsprechend zu groß mit ihrem 32 Mbit für Donkey Kong oder 24, keine Ahnung, wie viel es gewesen ist, oder 40 Mbit, also 40 Mbit, 8 Megabyte? Nee, 5 Megabyte.
Das mal 8, ne? 32?
Es gibt, nee, ich glaube, Star Ocean ist 40 Mbit. Star Ocean oder Tales of Phantasia, japanisch, ist 40 Mbit.
Feder oder so irgendwas oder
Nein, Entschuldigung. Super Street Fighter 2, glaube ich, war auf dem Mega Drive noch extra groß gewesen. Ich guck mal hier auch, ob das irgendwo auf den Verpackungen draufsteht.
Ja, wenn, dann ist es ganz, ganz groß drauf, weil das ja auch immer so ein bisschen Werbung war dafür.
40 Mega Shock oder sowas. Ich gehe dir mal Star Ocean, ob du es irgendwo sehen kannst. Und ich guck mal auf das Super Nintendo japanische Tales of Phantasia, ob ich das sehen kann. Also die waren irgendwann mal sehr, sehr groß gewesen, rein vom Speicherbedarf her, dass man es nicht so machen konnte. Aber es gab noch die Möglichkeit eben, wer gut betucht war und irgendwie so ein Gerät bekommen hat, dann die auch auf Disketten zu haben. Nur ich hatte eben nicht die Möglichkeit, an so ein Kopiergerät ranzukommen und habe dann eben immer schauen müssen, was ich an Spielen aus der Grabbelkiste finden kann, hier für Super Nintendo und für andere Konsolen. Ich habe meinen Mega Drive, war ein Ausstellungsgerät bei Karstadt Hauptbahnhof, als da noch der Karstadt Spiel und Sport gewesen ist. Sport,
okay.
Wo ich auch einfach, das war sehr schön, immer nach der Schule nachmittags da gezockt die ganze Zeit.
Das haben sie dir auch mitgegeben, weil du eh die ganze Zeit damit gespielt hast, oder?
Sie wollten ihre Ausstellungsstücke loswerden, ne? Und ich habe es für 50 D-Mark dann mitgenommen, mein eigenes Mega Drive da, aber sie hatten kein Mega Drive Netzteil mehr, sondern sie haben mir das Netzteil vom Atari Jaguar mitgegeben, weil das ein gleiches Netzteil war mit der gleichen Spannung, gleichen Anschluss und so weiter. Das Ding war, die hatten dann natürlich kein Netzteil für den Atari Jaguar mehr, und als sie den losgeworden wollen, der hat mich ein paar Monate später gefragt, du sag mal, kannst du uns vielleicht das Netzteil wieder zurückgeben? Nee. Das geht nicht. Ich kam aber eben aus so einer Welt, wo ich eben wirklich immer jede Mark zwei oder viermal umdrehen musste, gerade was Videospiele angeht, vor allem wenn du eben selbst noch nicht so viel verdient hast. PlayStation 1-Ära hat es natürlich alles anders gemacht, ne?
Das war, ich weiß auch, wie viel von meinen Freunden sich einfach dann PC-Brenner gekauft haben.
Die waren der große Hit.
Das Problem war einfach nur,
Double Speed.
Dass irgendwie, wenn du die Dinger gebrannt hast, und dann waren halt CDs natürlich auch nicht so günstig, Rohlinge, und dann hast du nachher dann auch irgendwie 30 Euro in Rohlingen versenkt, einfach weil da es ist halt eine Problematik, wenn man darüber redet halt, dass man irgendwie damals natürlich auch einige Spiele als einfach nicht alle Spiele hatte. Das ist genau wie die Napster-Zeit mit MP3s.
Es ist irgendwie so die Hochzeit gewesen. Also ich glaube, viele Leute, die auf dem Computer es gewohnt waren, eben über einen Schulhof, also wenn man entsprechend mit der Altersklasse mitgeht.
Amiga,
ne? C64. Amiga C64, das alles, war eben, du hast diskettenweise Berge Disketten mit Spielen und so weiter da gehabt. Und die PlayStation 1 hat's A relativ leicht gemacht. Entweder konntest du bei ganz frühen Modellen, du brauchtest ja nicht mal irgendwelche Umbauten oder Chips und so weiter, sondern es gab ja den Wechseltrick. Ja.
Büroklammertrick meinst du?
Der Büroklammertrick, wo du dann anfängst, und da warst du fast wie so ein Schlangenbeschwörer, ne? Du hast die PlayStation 1 Klappe aufgemacht und hast dann mit einer Büroklammer oder dem der Kappe von einem Kugelschreiber, ne, je nachdem, das festgestellt, dass die PlayStation denkt, die CD-Klappe ist zu. Das heißt, die PlayStation Disc hat angefangen zu drehen, und wenn es jetzt, weil Kopieren und Importe haben gleich funktioniert auf solche Art, deshalb musst du dich sowieso allgemein mit dem Ding beschäftigen, wenn du Importe da machen willst. Später wurde es noch ein bisschen schwieriger, weil du dann irgendwie doppelt wechseln musstest, wenn du keinen Chip und so weiter drin hattest. Du hast angefangen mit einer deutschen Disk, und wenn die angefangen hat, schnell zu drehen, dann hat sie erstmal den Bootcode geladen und ist dann langsamer geworden, und dann konntest du sie irgendwie rausschnipsen oder rausziehen und dann deine Import-CD oder deine gebrannte Disk reintun. Und nachdem dieser Trick dann bekannt wurde, ne, hat es angefangen, ohne Ende Leute haben sich die Brenner gekauft, haben sich die Spiele aus den Videotheken ausgeliehen und hatten reihenweise die Spindeln daheim, ne, mit X-Fach-Spielen und so weiter. Aber wenn du dann angefangen hast, und mich hatte der Rollenspiel-Virus dann erwischt, siehst du ja, der Großteil, den ich da habe, sind US PlayStation 1 Rollenspiele, wo ich angefangen habe, die reihenweise mir zu holen. Auch mit der PlayStation 1 erstmal mit dem Wechseltrick gemacht und dann gesagt, okay, für Final Fantasy 7, ich gehe und kauf mir das. Ne, das war direkt wirklich zu Anfang meiner Uni-Zeit, und ich lasse parallel meine PlayStation 1 umbauen. So bin ich gewappnet für die Zeit. Mhm. Und ich habe es noch bildlich vor mir, wie ich vor 20 Jahren in der Uni sitze und nichts aufpasse, nur mit der Pille nach Hause möchte und endlich spielen, den ganzen Tag lang.
Lustig, also ich müsste mal ein Foto raus, sonst das schicke ich dir dann auch. Da gibt es ein Foto, wie ich in der Küche stehe. Mhm. Irgendwie meine Mutter hat das von mir gemacht. Da habe ich irgendwie relativ lange Haare auch irgendwie noch, ganz skurril. Und habe eine Box aus Japan in der Hand. Und ich hatte mir gleich zum Start über einen japanischen Freund damals schon zwei Import PS1 gekauft. Mhm. So, und da war ich glaube, als Spiele waren dabei Jumping Flash. mhm. und Rapid Reload und einmal Ridge Racer oder so irgendwas. Und eine davon habe ich vertickt natürlich, wie man es
machen sollte, ja.
Und die andere
so kommen darüber, die Finanzen wieder rein.
Ja, genau, habe ich die andere darüber mehr oder weniger finanziert. So hat natürlich mit Import und so auch einiges gekostet, also von da zu verschicken. Und das war so, denn die habe ich am Anfang gleich gehabt. Und ich erinnere mich auch noch, weil du gerade sagst, was für Spiele sind das gewesen, die man unbedingt haben wollte. Ich habe mit Daniel zusammen irgendwann mal bei Elida Fabergé gearbeitet in Buxtehude. Und wir haben unser Geld, also in den Sommerferien sozusagen von der Uni, haben wir unser Budget aufgebessert und haben dann Nachtschichten da gekloppt und so. Und in den Pausen hatten wir immer irgendeine Videospielzeitschrift. Da war Final Fantasy Tactics drin. Uff. Und wir haben uns das andauernd angeguckt und so ausgemalt, wie geil das sein muss, ne? Und so. Und das war ein Ding, das hatten wir dann auch, oder Daniel hat sich das auf jeden Fall gekauft damals, weil er darauf so einen Bock hatte. Ja,
ich geb's dir mal rüber.
Das war halt da auch den Import. Also da haben wir beide den Import gespielt. Für mich war das natürlich dann ein bisschen einfacher schon, als für Daniel zu der Zeit.
Das Lustige ist, das Exemplar, was du da hast, und was ich dir da gerade in die Hand gebe von Final Fantasy Tactics, das ist das Exemplar von Fabian Käufer. Ich habe mir irgendwann mal diese Green Edition dann geholt, diese Greatest Hits Edition. Und die fand ich so hässlich, dass ich die Verpackung fand ich hässlich, dass ich sie wieder verkauft habe. Und Jahre später hat Fabian dann, siehst du, das ist sauber, die Disc, ne?
Ja, mega. Und ich habe das auch eben völlig ausgeblendet, dass die Disc von unten ja schwarz waren.
Ja.
Wie stylisch das war.
Die schwarzen Discs natürlich dann mega cool. Ich habe es irgendwann, Fabian hat seine Sammlung ein bisschen verkleinert und er hat mir zu einem guten Kurs dann Final Fantasy Tactics dann überlassen, so dass ich das und, was habe ich noch von ihm? Ich glaube, Kingsfield 1 und 2. Die hatte ich auch noch nicht. Ansonsten bin ich sehr gut versorgt, was PlayStation 1 Rollenspiele dann angeht. Aber ja, die PlayStation 1 Ära war eben so die vorherrschende und da eigenes Geld verdient. Ich habe damals schon angefangen, eben als Administrator zu arbeiten, Internetcafé und solche Sachen. Also parallel ist da Geld reingekommen. Und ich habe wirklich dann auch fast nur, auch wenn ich natürlich deutsche Spiele dann gespielt habe und das aus der Videothek natürlich Sachen ausgeliehen. Wobei oft waren die Videotheken eh leer, ne, weil die ganzen Leute sich zum Wochenende zum Kopieren die Spiele da rausgeholt haben. Merkwürdigerweise, die Videothek, ich bin oft zu einer Videothek bei mir in der Nähe an der Uni hingefahren, hier in Hamburg und nicht das Hauptgebäude der Uni, sondern ich habe ja Informatik studiert und das war in Stellingen, weil das Informatikum sozusagen ehemaliges Siemens-Gelände, wenn ich mich nicht irre, war es damals noch. Und da nebendran so Hagenbecks Tierpark, also relativ weit im hier Nordwesten Hamburgs, paar Minuten dann, entweder fahre ich mit dem Bus ein paar Minuten zur Bahn und kann wieder nach Hause fahren oder ich fahre ein paar Minuten in die andere Richtung und da ist eine große, riesige Videothek. Die war auch wirklich riesig und hatte palettenweise überall Spiele da. Die meisten Sachen dann ausgeliehen Richtung Wochenende. Was sie aber dann auch hatten, waren selbstgedruckte Infokarten zu den Spielen, die abtrennbar waren und die exakt genau die Größe von CD-Covern hatten. Ne? Das heißt also, wenn du dir Wild Arms oder sowas ausgeliehen hast, du konntest dir diese Infokarte nehmen und theoretisch war das ein eigenes Inlay, was du dann damit hast. Was denke ich, da muss Absicht da gewesen sein, dass die Leute einfach aus meiner Videothek, die wissen in der Videothek ganz genau. Ne? Die meisten Leute, die sich ausleihen und leihen sich dann fünf Spiele aus mit Wochenendticket und whatever und bringen sie dann Samstagmorgen wieder vom Freitagabend. Ne? Denen war das auch egal, die haben das damit befeuert dann auch noch.
Ja, das war aber immer schon so eine Sache, dass irgendwann nimmt das Überhand, also dann, wenn man zu viele oder zu viel hat, egal ob das Musik ist, Filme, die man kopiert hat oder sonstige Sachen, man verliert irgendwie das Wertgefühl dafür.
Es ist das Überangebot,
ne? Und es bringt einfach keinen Spaß mehr. Ich weiß noch, die Amiga-Zeit damals, du kriegst dann irgendwie einen Haufen Spiele, auch C64 und wir hatten damals in York irgendwie ein guter Kollege von uns, der hat halt immer in sogenannten Mailboxen rumgehangen. Es war damals was anderes als heutzutage. Hatte einen Akustikkopf.
Schön Datex-J.
Hat irgendwie,
BTX, Datex-J.
Hat wirklich, der hat die Spiele irgendwie per Telefonleitung runtergesaugt. Und dann, ich weiß gar nicht, was der immer an Kohle ausgegeben hat im Monat dafür irgendwie. Und bei dem hingen wir dann immer rum und haben uns dann mal irgendwelche neuen Spiele von ihm besorgt.
Also so ist es immer. Überangebot führte eben zu dieser Choice Paralysis, glaube ich, ist der englische Begriff. Du hast einfach zu viel und weißt nicht, wo soll ich anfangen und eigentlich, ich habe auch nicht so richtig die Motivation. Das ist anders, als wenn du als Kind irgendwie zwei Spiele dir kaufen konntest und dann wirkst du dich da entweder durch, aber du behältst dann auch eher, okay, ich habe mich da rein investiert, weil ich das jetzt machen muss, aber du hast so eine ganz andere Bindung zu den Sachen hier und das ist, was viele bei der PlayStation 1 Ära eben gemerkt haben. A, es hat natürlich vielen Leuten ermöglicht, dann Spiele zu spielen, die ganz hardcore dann abgegangen sind, die wirklich dann zu Hause 10 Spindeln voll hatten mit 400 Games oder alles, haben in den meisten Fällen eher mehr Zeit damit verbracht, diese Raubkopiensammlung zu kultivieren, anstatt eben dann wirklich dann konkret zu spielen. Ne? Und es war für mich dann auch immer so eine Sache, Sache, also theoretisch hätte ich dann auch sagen können, okay, das würde mir mega viel Geld sparen, wenn ich jetzt hier, ich brauche kein importiertes US Legend of Legaia oder so, damit ich das Zeug zocken kann. Aber ich habe dann auch eher versucht, da war schon der Sammlertrieb eben bei mir da, ja, ne, und versucht zu kuratieren. Ich hatte auch noch eine wesentlich größere Sammlung damals noch, weil du hast über Jahre natürlich Sachen angesammelt. Ich würde sagen, ich habe jetzt wahrscheinlich irgendwie 300, 400 Games oder sowas hier, was nicht wenig ist, ne?
Aber seit ich dich kenne, hast du auf jeden Fall schon deutlich, deutlich reduziert, wirklich.
Ich habe schon deutlich reduziert. Ich hatte vorher noch viel, viel mehr, ne? Also ich war bestimmt im so Tausenderbereich oder sowas irgendwann gewesen, weil du auch, du hast günstig alte Module mitgenommen, du hast Sachen aus der Grabbelkiste noch gehabt, du hast welche Spiele gehabt, wenn es zum Beispiel jetzt sowas wie der Gameboy ist, ne? Handhelds kann man da auch mal mit reinbringen, die ja region-free gewesen sind, wo du auch keine Umbauten hattest. Dann habe ich auf der Börse auch mal, oh, da gibt's hier 10 japanische Spiele für 10 D-Mark, ne? Weil die dann irgendwelche so Puzzle-Sachen sind, die kann, her damit, Hauptsache für die Sammlung oder so haben wollen. Und irgendwann habe ich dann runtergedampft und versucht, das so ein bisschen bewusster zu machen. Was aber hängen geblieben ist, ist eben, dass die deutschen Version, es war auch nicht immer so eine komplette Abscheu der deutschen Version gegenüber, aber wenn du einmal am 60 Hertz und direkt schnellerem Release-Nektar genippt hast, ne, und auch mal ein paar japanische Spiele reinwerfen kannst, ein paar geile Shooter, die nicht hier rausgekommen sind und alles, dann war es einfach, wozu soll ich mich dann noch groß damit abgeben? Ich guck, was hier draußen ist, aber es hat für mich nicht die Priorität.
Es ist auch die Frage immer, wenn man Importsachen kauft, also bezahlst natürlich deutlich mehr immer dafür als die Spiele, die hier rausgekommen sind. Und auch bei der PlayStation-Ära und auch bei der PS2-Ära, was dann für mich wirklich immer der Vorteil, Spiele spielen zu können, die halt deutlich vor dem deutschen Release draußen waren. Mhm. So, das war eigentlich immer das, weswegen dann, was ich, dann hast du Metal Gear Solid deutlich früher gespielt, Resident Evil deutlich früher gespielt und sowas alles. Und einige Sachen sind natürlich dann auch dass sie die Sprache nicht wichtig oder entscheidend dafür, wenn du das Spiel spielen kannst. Bei Rollenspielen natürlich richtig ätzend.
Ja, bei Rollenspielen, also als du hast ja zumindest, du bist ja erfahrener drin und kannst ja auch einige Spiele in Japanisch zocken, hast dich ja auch da ordentlich darum bemüht. Für mich ist es immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Hane heißt Blume und wenn du es anders aussprichst, ist Nase. Das ist alles, was ich weiß.
Das ist aber wirklich auch immer noch so geblieben. Also um natürlich irgendwie ein bisschen drin zu bleiben. Ich kaufe auch heute meistens die Sachen auf Japanisch immer noch. Also in meinem Schrank stehen bestimmt mindestens 50% sind rein japanische Spiele.
Ich weiß, wenn wir uns um solche speziellen Sachen unterhalten und ich würde dich, Marc, sowieso gern nochmal dazu holen, wenn endlich mal, das ist hier das Mune-RPG wird hier endlich übersetzt, ne?
Ja, genau.
Solche Spezialsachen, wenn du davon redest, bin ich immer, da hätte ich gern Bock drauf und so. Und jetzt kommt auf einmal das und das spielen wir natürlich mal gemeinsam irgendwie.
Da hätte ich auch richtig Bock drauf, das mit dir zusammen zu spielen. Ich glaube, das Schwierige wird sein, also es ist in Japan ja letztes Jahr schon rausgekommen, war auch bei den Downloads bei Nintendo Platz 1 eine Zeit lang und wird immer noch derbe gefeiert. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Hatte Ede auch lange davon vorgeschwärmt. Ich kann jetzt nicht sagen, wann das rauskommt, die Lokalisation davon. Das wird spannend, das zu sehen sein, weil es natürlich auch immer im Zeitgefüge irgendwie gut ist. Und viele Spiele, die jetzt raus sind, ob es nun Undertale ist oder so, die machen eigentlich relativ ähnliche Sachen mit dem Spieler. Und deswegen ist es dann vielleicht dieser Neuigkeitswert nicht mehr so da.
Ja, also das Mune-RPG ist ein Japan-exklusives Game, was eben so einen sehr hohen Stellenwert hat unter Leuten, die es auf Japanisch gespielt haben. Unter anderem von dir habe ich eben immer sehr viel darüber gehört. Aber das ist auch genau die Richtung. Ich habe mich nicht intensiv mit dem Spiel selbst beschäftigt, eben weil ich mir das gerne aufsparen möchte für den Fall, dass mal eine Fanübersetzung kommt, was übrigens auch nochmal ein sehr großer Faktor ist, wo ich auch sehr, sehr viele Importe noch hier habe, speziell um mir Fanübersetzungen drauf zu ziehen.
Captain Rainbow zum Beispiel.
Captain Rainbow, ist es rausgekommen jetzt als Übersetzung?
Ich bin der Meinung, das ist rausgekommen irgendwann vor einiger Zeit, weil, also das ist alles ja die Überbleibsel von Lovedelic, also von denen, die auch Moon gemacht haben und UFO und LOL für Streamcast.
LOL,
auch,
Lack of Love.
Genau. No.
Waren das auch nicht, ich glaube, extra hier Ausläufer waren auch noch das hier, zumindest nicht zwar die gleiche Firma, aber...
Ja, habe ich, genau. Die haben sich nachher aufgeteilt, dann kam Tulip raus, das hast du ja als Let's Play auch gespielt.
Ja, Dr. Love spielt Tulip, das Knutsch-Adventure für PlayStation
dann,
2.
Dann sowas wie Captain Rainbow natürlich, Giftpia, also alles, was von Skip rauskam.
Das Gamecube-Ding, ne, Giftpia.
Genau, dann gab's noch, also Captain Captain Rainbow ist eigentlich sozusagen ein relativ ähnliches Spiel wie das. Dann Tingle ist zum Beispiel auch von denselben Leuten.
Habe ich ja auch, ja. Tingle's Rosie Rupee Land.
Genau. Und ein paar andere Sachen wie halt Tulip und jetzt Indonesia hat ein Freund von mir mitgebracht. Also es sind alles sehr, sehr skurrile Spiele und das ist alles von diesen ganzen Leuten von den Lovedelic Sachen. Oh, Chibi-Robo natürlich.
Chibi-Robo ist auch von der, okay.
No. Genau, ist auch von Skip. Und das ist schön, dass halt so eine Spiele dann irgendwann später mal rauskommen. Aber das war halt damals für mich eine Möglichkeit, Sachen, die sehr, sehr hoch angepriesen waren, in Japan auch zu spielen, weit vorab dem. Und du siehst ja jetzt, wie gesagt, ne, einige Spiele kommen jetzt nicht raus. Oder überleg mal die Möglichkeit, Police Nords oder Snatcher zu spielen. Mhm. Und sowas alles, wo ich das gerade sehe bei dir.
Ja, das ist eh so mal eine spezielle Sache. Also was für mich auch nochmal dazugekommen ist, das Aufkommen von Fanübersetzungen. Mhm. Ne? Weil sobald du dich dann einmal angefangen hast, also ich habe dann natürlich sehr viel Rollenspiele gespielt und importiert und gerade so viel Zeit in Final Fantasy Tactics, Breath of Fire 3, in Xenogears und wie sie alle heißen, also rauf und runter gespielt, die ganzen Sachen. Und dann kommt langsam eben so, mit der Uni hatte ich freies Internet, das heißt auch, bin ich das erste Mal ins Internet rangeführt worden. Das allererste, was ich gemacht habe, ist im Internet, war übrigens Komplettlösung für Suikoden googeln, weil ich den 108. Charakter, nee, nicht googeln, Geleikost, glaube ich, habe ich so, der Alta Vistat, eins von beiden.
Fireball und so alles noch damals.
Das letzte, da hatte ich das war im Karstadt Mönckebergstraße, nicht im Spiel und Sport, sondern in einem anderen, da hatten sie ganz frühe Internetcafés, bevor ich noch selbst bei einem gearbeitet habe oder das quasi dann verantwortet habe. Da konntest du dir für 5 D-Mark 30 Minuten Internet dann angucken. Und ich habe 5 D-Mark bezahlt und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und dann habe ich irgendwie, okay, hier kann ich Sachen eintippen. Ich tippe mal Suikoden ein. Oh, ich finde Sachen. Und da sagte mir, wo der kam. Wow. Na, ich war ganz baff und da habe ich gerne mal 5 D-Mark für 30 Minuten bezahlt an dieser an diesen komischen Rundtischen, wo dann ganz viele Monitore drumherum waren.
Terminals, ne?
Ja, die dann häufig gerne benutzt wurden. Aber was ich dann auch parallel zum Anfang meiner Uni-Zeit dann mitbekommen habe, was eben so die Hochzeit der PlayStation 1 RPGs gewesen ist, 97, 98, als ich dran gekommen bin, dass auf einmal auch ich über Emulation Bescheid bekommen habe, was sowas geht, ne, dass du alte 16- und 8-Bit-Spiele auf einmal auf PC spielen kannst und die Spiele sind ausgelesen und kannst da so ROMs und so weiter da machen. Aber es kommt eben nochmal hinzu, Moment, wie? Final Fantasy V gibt's auf dem Super Nintendo und das ist nur in Japan rausgekommen, aber das gibt's auf Englisch? What? Na, dass sich Leute dann zusammen, also sich bemüht haben, die dann entsprechend technisch versiert sind, aber auch entsprechend Übersetzungstalente haben und den Elan gehabt haben, Patches zu schreiben für solche japanischen Spiele, ob sie jetzt ausgelesen sind und die per Emulator mit alten Konsolen gespielt hast oder bei der PlayStation war es eben so, dass du dein eigenes Spiel nehmen konntest, auslesen kannst, so ein Patch draufziehen, wieder zurückbrennen und dann in die Konsole rein und spielen, als ob es ein gekauftes Game wäre. Ja. Und das hat mir einfach so einen, hier, so ein Flash war das für mich. Ne? Police Nauts ist ein super Beispiel, wobei das erst viele Jahre später rausgekommen ist. Und aktuell Sakura Taisen für den Saturn wurde übersetzt mittlerweile, also Sakura Wars. Ne? Und das war auch so etwas, was ich auch immer gerne spielen wollte. Habe ich mir jetzt nochmal für 6 € gekauft, das japanische Sakura Taisen. Schöne Übersetzung draufgepackt und das werde ich dann nämlich spielen.
Du siehst aber auch daran, dass eigentlich eins der Probleme immer war, der Unterschied zwischen NTSC und PAL. Und natürlich dann auch, dass die region-locked sind, einige Konsolen. Es gab, du hast gerade gesagt, dass Handhelds eigentlich nicht davon betroffen waren. Ich weiß, dass damals Oke, ein sehr guter Freund von mir, der bei Activision USA arbeitet, Analysis macht, mit dem ich früher geskatet und wir waren halt so eine ganz große Gruppe an Leuten, die halt immer Shredden waren und die aber auch gleichzeitig immer gespielt haben. Der hatte halt eine Engine GT und
hätte ich so gern
gehabt. Die umzubauen war damals voll der Hassel, weil einige Sachen halt nicht drauf gelaufen sind. Und ja, also der hat es dann, ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt umgebaut hat. Wie heißt denn die? Es gibt die
Turbo Express heißt die amerikanische Version.
Ah, okay, genau. Und das war halt irgendwie, war halt krass, das auch zu sehen, weil ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie erwähnt, dass man in der Bahn dann sitzt und die Kinder hören dann von der anderen Seite hören so Street Fighter Geräusche.
Und du hast was geht denn da?
In der Hand. Ja. Und die denken dann so, was zum Teufel, wie kann
wie
das sein?
Wie zum Deibel geht das denn?
Und dann ist halt noch in, ich glaube, das war in Farbe die Engine GT, oder?
Ja, PC Engine, also die Engine GT ist die Handheld-Variante der PC Engine Konsole und war sehr teuer immer in den Zeitschriften, ne? Also in Richtung 1000 Mark ging meist dann so der Verkaufspreis und natürlich das, wir haben zwischendurch immer wieder mal erwähnt, aber ein Grund dieser Bauten ist eben der Region Lock, der drin ist, weil die Hersteller das nicht haben wollten. Mit Ausnahme der Handhelds zum größten Teil, weil finde ich auch logisch.
Mobil unterwegs sein.
Genau.
Urlaub.
Du bist im Urlaub, du bist in die USA geflogen und kaufst ja am Flughafen ein Spiel. Das kann ja nicht sein, dass dieses Spiel nicht funktioniert. Ja. Ne? Das ist ein mobiles Gerät. Beim 3DS hat Nintendo gesagt, scheiß drauf, ne? Also finde ich auch immer noch eine Schande, dass der 3DS nicht region-free ist als Handheld.
Ja, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo man hätte sagen können, okay, jetzt habt ihr es die ganze Zeit schon irgendwie nicht gemacht, warum denn jetzt ausgerechnet?
Mhm. Heutzutage musst du eben auch sagen, also gerade wenn wir auf aktuelle Geräte gehen, eine Zeit lang, es war auch noch wirklich nötig und es gab nicht immer sofort Umbauten und es ist natürlich durch einen, seit der PlayStation 1 von einem gewissen Teil geprägt worden, dass die Leute Raubkopien da machen wollten, ja. Aber es war immer der Nebeneffekt zumindest, ne? Also wenn du so einen Umbauchip gehabt hast, dann hattest du die Wahl, ne? Kann ich jetzt meine Importe, meine richtigen Importe draufspielen? Bei der PlayStation 2 kann ich mich erinnern, es hat sehr lange gedauert, bis es da mal einen vernünftigen Chip gegeben hat und ich habe meine erst umbauen können. Ich hatte mir Metal Gear Solid 2 aus Amerika gekauft und ich musste einen Monat drauf warten, bis mein Umbau endlich dann fertig ist. Also nicht, dass es einen Monat bei dem gewesen ist, aber ich musste erst mal Geld zusammenholen und das dann endlich umbauen lassen. Und dann hat die das Ding auch noch konsequent, bei mir war irgendwann das Laufwerk kaputt, weil der Chip, der erste Chip, der da verbaut wurde, hat auch irgendwie physisch das Ding angegriffen teilweise. Ne?
Ich glaube, es kommt aber auch noch dazu, weil du es gerade sagst mit den Chips, also dann in den Zeitschriften drin wurden die ja trotzdem beworben. Irgendwann wurde es verboten.
Ja.
Bin ich der Meinung, dass man es nicht mehr machen konnte. Man durfte auch diese Umbauten nicht mehr durchführen, weil halt, ich glaube, Sony und alle möglichen Publisher haben sich halt dagegen gewehrt.
Zurecht. Ja.
Und die Sache war auch, dass die Industrie natürlich was dagegen macht. Das heißt, du hast in einer Woche hast du dir deine Konsole umbauen lassen und drei Wochen später gefühlt auf einmal kamen neue Spiele raus, die halt nicht mehr auf dem Chip liefen. Mhm. Das heißt, es war praktisch, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ein
Glücksspiel, ja. Und du hast schon 100 oder 200 D-Mark für so einen Umbau ausgegeben vielleicht teilweise.
Genau, und das ist halt auch wieder so eine Sache, dass allein schon dadurch, dass man da nie sicher war, wenn man sich darauf spezifiziert hat oder spezialisiert hat, Importspiele zu spielen, dann war es irgendwann deutlich günstiger, sich eine scheiß Importkonsole zu kaufen.
Ja, irgendwann mal, also ich denke jetzt im Speziellen, da kannst du gleich gerne ein bisschen was ausführen, der Dreamcast, der Arme. Mhm. Ne? PlayStation 2 war es noch schwierig mit Umbauten, aber ich habe irgendwann auch eine PS2 dann gehabt, die kleine, wo die Chips auch ausgereifter waren und die habe ich dann lange Jahre benutzt und bei der hat es funktioniert. Mhm. Meine ganz große alte PS2 ist irgendwann mal verreckt, weil der Chip einfach zu sehr das Laufwerk irgendwie angegriffen hat und nicht mehr vernünftig laufen wollte. Der arme Dreamcast, eben, ich würde auch sagen, der ist nicht nur an Segas Inkompetenz und vielen Marktgeflogenheiten eingegangen, sondern eben auch die Raubkopien waren ein ganz großer Faktor dann davon.
Ja, aber komisch, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, über Brennen von Disk und sowas alles. Ich weiß, dass zum Beispiel, weil das ja GD-ROMs waren beim Dreamcast, dass das Problem wohl anscheinend da war, diesen Lead-In-Sektor zu brennen, weil der enger geschrieben, keine Ahnung, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber das war das, was man immer so Hörensagen mitgekriegt hat, dass das Problem war daran. Im Grunde genommen konnte man die aber nachher dann doch irgendwie brennen.
Es ist so blöd beim Dreamcast eben. Also der Dreamcast hat diese GD-ROMs benutzt, die haben sie im Speziellen so genannt, weil die zwar die Größe einer normalen CD-ROM hatten, aber ein Gigabyte Speicher draufgepasst ist durch andere Art, wie es da drauf geschrieben ist, durch diesen Boot-Sektor, der im Speziellen, du konntest nicht einfach ein gängiges PC-CD-Laufwerk reintun und dann auslesen, sondern es gibt eine Handvoll Laufwerke, die du
die
tatsächlich...
Genau,
und die kannst du heute auch noch kaufen, entsprechend, wenn du dann Sachen auslesen möchtest, hast du dann spezielle Software, um dann dir Images zu machen. Oder irgendwann später wurde entdeckt, dass da keinerlei Kopierschutz oder sowas drauf ist. Es gab ja den Slot hinten für das Modem. Ne? Du hattest ja ein Modem, was anschließbar war.
An der Seite ist das.
An der Seite. Es gab aber auch die Möglichkeit, so ein Computerverbindungskabel da dran zu packen. Ich glaube, ein serielles Kabel, um dann entsprechend, ich weiß jetzt nicht, ob es für Programmierung und so weiter da gewesen ist. Was du letzten Endes, wo ein paar findige Leute rausgefunden haben, indem sie die richtigen, es war entweder ein Spiel, wo das nicht richtig verschlüsselt war, wo sie dann entsprechend den Code rausgefunden haben oder wie das funktioniert. Es gab die Möglichkeit, und die Software kannst du auch heute noch runterladen, wenn du entsprechend die Gerätschaften anschließt, quasi die Spiele runterzuladen, dass das übers Internet, über das Internetmodem geschickt wird, aber du kannst es auch so einstellen, dass es übers Kabel auf deinem PC gibt und dann lädst du dir die Spiele von der Disk als Image darunter und diese Images kannst du wieder auf gängige CDs brennen, wenn sie draufpassen, weil nicht alle GD-ROMs haben dann entsprechend das volle Gigabyte ausgenutzt. Oder da haben damals diese ganzen Release-Gruppen angefangen, Spiele zu komprimieren oder runterzuhacken. Hier hast du die Version, die passt auf eine 800 MB CD drauf, aber da fehlt das halbe Intro und solche Geschichten.
Oder die waren komprimiert halt, ne? Ich glaube, das gab's auch. Bei der PS1 war das, glaube ich, aber eher dann so der Fall.
Ja, also bei der PS1, in den meisten Fällen, du hast keine zu großen Disks gehabt, da waren die Spiele noch 1:1, wenn es dann irgendwie funktioniert hat und das bekommen hast. Allerdings bei dem Dreamcast war es immer so halb-halb. Du findest heutzutage auch im Internet, wenn da die Leute nicht nochmal sauber die Discs ausgelesen haben, um sie dann für moderne Varianten zu benutzen. Da kommt ja auch demnächst, wo wir es aufnehmen, diese SD-Karten-Variante, wenn das Laufwerk nicht mehr funktioniert, dass du dann das über Images machen kannst, was sehr wichtig ist, finde ich, aktuell für unsere Sammlersachen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wie lang meine CD- und GD-ROM-Sammlung hier noch hält. Aber du hast im Speziellen, da hatten wir vorhin nochmal kurz drüber gesprochen, beim Dreamcast noch extra Umbauten gemacht. Was hast du daran angestellt gerade?
Genau, ich habe das gerade heute einen Auftrag gegeben, da hatte mich, ich glaube Fabian hat mich da auch drauf gebracht, irgendwie, weil wir über Super NT gesprochen haben und ich halt ein großer Verfechter davon bin, irgendwie von den Konsolen, die mir wirklich was bedeuten, die entweder umbauen zu lassen, dass die vernünftig an modernen TVs laufen und das Super NT ist ja auch dafür bekannt, dass es halt Module sauber abspielt, nicht per Emulation, und für Streamcast gibt es den DC-HDMI Mod, das ist halt eine Platine, die eingebaut wird, eingelötet wird, und der greift praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Grafikchip selber das Signal ab und sendet das dann oder transferiert das in 1080p oder 720p. Ist ein bisschen kostspieliger, aber das war mir es halt wert, weil neben dem GameCube und dem Super Nintendo Streamcast so mit meiner Lieblingskonsole, und dann sehe ich das auch einfach ein, da ein bisschen mehr Geld auszugeben. Man hat auch die Möglichkeit gehabt, dieses GD-ROM-Ersatz, was du gerade angesprochen hast, auch reinzupacken, aber da bin ich dann zu viel Fan, dass die Module, Disk lieber haben will und die dann reinpacke. Wenn es irgendwann den Geist aufgibt, okay, dann denke ich vielleicht mal drüber nach und oder würde mir vielleicht ein neues Streamcast noch holen irgendwie oder das erneuern lassen. Und da ist noch zusätzlich, ich glaube, ein paar Sicherungen werden da noch ausgetauscht, dann wird der Lüfter ausgetauscht, das Netzteil, was sehr anfällig ist. Und
Hast du das Netzteil mal selber reparieren müssen mit dem Streichholztrick?
Genau, da wollte ich gerade zu kommen, was ganz lustig ist. Ich hatte vorhin, ich schicke meinen Dreamcast nach England, da wird es umgebaut, weil ich selber auch, meine Lötfähigkeiten sind wahrscheinlich noch schlechter als deine, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und dann habe ich das vorhin aufschrauben müssen, weil ich nicht ganz sicher war. Ich habe ein limitiertes Dreamcast, was eine durchsichtige Hülle hat.
Das kenne ich, glaube ich, noch, ja.
Also es gibt verschiedene davon, es gibt schwarze,
es gab etliche limitierte,
transparente, und ich habe aber ein japanisches Case davon, und da ist
der rote Kringel noch drauf. Rot,
genau. Und da stand halt unten nicht die Seriennummer drauf, was ein bisschen blöd war, weil danach, oder darauf kommt es an, ob die V0,
was für eine Hardware da rein muss.
Genau. Mhm. Und es gibt für V2, glaube ich, dieser DC-HDMI-Mod funktioniert halt dafür nicht. Dann habe ich den Typen angeschrieben, der hat super schnell zurückgeschrieben, meinte, ja, nee, mach mal ein paar Fotos davon. Und da habe ich das Ding halt aufgeschraubt. Und dann musste ich nämlich genau das feststellen. Da habe ich lustigerweise wirklich noch von wegen...
Waren deine Streichhölzer noch drin von damals?
Da
waren noch
irgendwie so Zahnstocher, habe ich dafür genommen, so reingesteckt, weil da immer das einen kurzen gegeben hat oder so irgendwas,
ne? Ja. Das Ding ist, der Dreamcast war irgendwann anfällig, und der hat ja theoretisch auch nur 1,5 Jahre oder sowas dann auf dem Buckel gehabt, weil da hatte Sega die Konsole ja auch wieder eingestellt. Also sie hatten keine Zeit, neue Revisionen zu machen der Hardware. Du hast irgendwann mal gemerkt, dass das Netzteil irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann durch die Lötstellen nicht gut dann war, aber es da war die Verbindung zwischen bestimmten Elementen nicht mehr gegeben, dass er auf einmal angefangen hat zu resetten und wieder neu zu starten, weil er kurz mal vom Strom getrennt war. Und um das zu verhindern, musstest du an einer bestimmten Stelle physisch entweder Streichholz oder was anderes reintun, sodass diese Kontakte zusammengequetscht werden.
Genau.
Was auch teilweise passiert ist, es gab ja noch dieses Flachbandkabel, was zwischen den Joypad-Ports und der Konsole war, das man auch abziehen konnte. Das war auch, ab und zu mal hieß es, ey, wenn irgendwann so eine Spannung sich aufgebaut hat, nimm's ab und zu auch mal raus und alles. Also es waren alles so Notlösungen, die man machen muss, die man heutzutage als so Vintage-Gamer, wenn du es so nennen willst. Ne? Ich kann das auch absolut nachvollziehen, wenn du sagen willst, hey, du holst dir entweder so eine Konsole wie das Super NT, was vielleicht für Leute, die absolute Super Nintendo Fans sind und dann ihre Modulsammlung haben, die direkt wieder auf einen modernen Fernseher machen wollen. Du musst eh sehr, sehr viel in diese Fan-Ecke gehen und schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie will ich auf Original-Hardware spielen. In deinem Fall vielleicht kann man auch sagen, man ist ja mittlerweile Funk-Controller gewöhnt. Gibt es zum Beispiel eine Alternative für die Dreamcast-Sachen? Kann man Original-Dreamcast-Controller benutzen? Gibt es Adapter, damit man vielleicht mal mit Funk arbeiten kann und nicht dann elend lange Kabel haben muss?
Das ist komisch, da bin ich aber wahrscheinlich auch der Einzige. Also ich habe mir damals auch für ein GameCube nicht den Wavebird geholt, weil da fehlte mir das Rumble. Irgendwie, das war ja
der war auch ein bisschen klobig, obwohl der Wavebird cool war an sich.
Ein komisches Gerät, ne? Er war halt wirklich hinten klobig, weil ja dieser Akku da oder dieser Funkdings nochmal. Aber bei den anderen Konsolen, das ist wirklich so. Und ich habe irgendwann ja mal vor, auch zu streamen, und da finde ich das dann halt schöner, wenn ich wirklich die Sachen so austauschen kann. Und wenn man vielleicht noch so eine kleine Sequenz hat, wie man das Spiel wirklich reinsteckt und sowas alles. Und das sind wirklich so drei Konsolen, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Und jetzt der Umbau kostet, glaube ich, inklusive hin und her schicken, 450 Euro oder so. Ist halt echt hart an der
das
Grenze.
Das ist hart, das ist wirklich hart.
Aber das ist für mich dann auch so ein Ding, das bedeutet mir dann was, und dann investiere ich da auch gerne rein.
es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ne? Es gibt keine Allgemeinlösung, wenn man nochmal auf solche alte Hardware hingeht. Und im Grunde, ich versuche, wenn ich im Retro-Club solche Sachen mal vorstelle, es gibt ja die ganzen Emulationskonsolen, die rauskommen, wenn du sowas wie das Retron 5 hast, wo was auf Emulationsbasis funktioniert, wo du aber Modulschächte hast, was manchen Leuten dann entsprechend mehr als genug reicht, um das zu spielen. Andere Leute wollen lieber vielleicht ein umgebautes Super Nintendo haben, das entsprechend so ein HDMI-Mod auch haben kann. Für den GameCube ist es zum Beispiel mittlerweile auch ganz interessant. Das war ja so lange Zeit, dass diese Komponentenkabel so teuer sind, ne? Wenn du dann entsprechend ein digitales gutes Signal da draus
Sag
haben willst
oder
ein
analoges gutes,
du, da hast du natürlich Glück, aber musst dich nicht mehr 100 und 200 Euro dann dafür ausgeben.
Das war damals
mittlerweile 180 Euro. Gibt es für den GameCube zum Beispiel diese HDMI-Adapter, wo du hinten quasi eine komplette Platine dafür gebaut wurde, dass das direkt in HDMI umgewandelt wird. Beim N64 genauso mit Lötstellen musst du dann auch gucken, dass du ein HDMI-Signal aus dem ehemals nur Composite-Signal irgendwie dann direkt von der Platine abziehen kannst. Und da gibt es wesentlich mehr, was nicht nur auf Importe sich bezieht.
Aber das war wirklich auch der Punkt, weil ich habe mich da jetzt auch gerade, verdammter Fabian, ey, dass der immer mit so einem Kack anfixt und der haut ja auch mal ordentlich Kohle raus. Hab halt geguckt, was du meintest mit diesen Kabeln. Es gibt halt auch für Streamcast verschiedene Lösungen, wie man halt entweder dann per Scan-Converter das macht, da gibt es ja auch verschiedene Geräte, oder ob dieses Akura-Kabel ist und was man am Ende raushaben will. Und ich wollte halt ein cleanes Signal raushaben, 720 oder 1080p, ohne dass ich das nochmal durch einen Scan-Converter jagen muss.
Das ist schwieriger.
Es ist wirklich halt Plug-and-Play, ne? Also du willst ja auch nicht, ich meine, guck mal, bei dir ist alles gut versteckt, alle verschiedenen Sachen, Konsolen und so, aber du willst jetzt ja nicht 50.000 Adapter haben.
Nee. Also was ich bei mir hier gemacht habe, wir zeichnen gerade bei mir in der Wohnung hier auf, mit entsprechend Distancing, ne? Also es sind ja die Mikrofone zum Glück neben dann mit Kabeln hier auf, also keine Sorge da draußen. Allerdings bei mir habe ich es ja so, ich mache das ja eher auch für die Arbeit vorbereitungstechnisch, aber ich habe hier auch hier mein Streaming-Setup und mein Capture-Setup und ich habe alle mögliche Hardware, die ich hier angeschlossen habe, ob es jetzt dann Original-Hardware ist oder es über Emulationsboxen oder sowas mache, wie das Raspberry Pi, wo ich dann viele von meinen Retro-Games zusammengesammelt habe, weil es einfach einfacher ist, wenn ich die dann capturen oder spielen möchte. Ich habe hinter meinem Fernseher einen 8-fach HDMI-Adapter, der von alleine an und ausgeht. Da sind Sachen so miteinander geschaltet worden, dass die parallel an den Fernseher rausgehen, plus an meine Capture-Karte, die im Rechner drin ist. Und ich kann mit einigen Klicks und Knopfdrücken entweder ich kann anfangen, Xbox 360 zu capturen und dann kann ich einmal umswitchen und spiele irgendwie Super Nintendo, kann das parallel capturen und streamen, aber das war erstmal auf meine sehr speziellen Bedürfnisse habe ich lang dran geschraubt und ich bin immer am Weiterschrauben, es ist nie zu Ende. Letzten Endes, je nachdem wie du dein Setup da aufgebaut hast, wenn wir nochmal müssen natürlich die gesamte Geschichte der Umbauten hier durchgehen, aber irgendwann ist natürlich das klassische Import-Gaming nicht mehr so dann gang und gäbe gewesen. Ich meine, also als die PS2, da hast du noch dafür umgebaut, GameCube hattest du Adapter-Discs, die mal funktioniert haben. Für Dreamcast habe ich auch lange Zeit diese Disc benutzt, zum Importieren. Was ganz
benutze gut ich auch immer noch dafür.
Was ganz gut funktioniert, wenn sie ab und zu mal geladen hat. Ne?
Genau, da ist dann immer noch das Problem. Es ist halt mit diesem HDMI-Mod ist das dann auch nicht mehr, dass du halt switchen kannst, was für eine Auflösung das Spiel hat. Mhm. Das war halt immer das Problem bei VGA-Adaptern, dass er das Bild verschoben hat oder wenn das irgendwie 240p oder so irgendwas ist, dass es nicht dargestellt werden konnte oder über HDMI, ja Quatsch, über RGB nicht ausgegeben wurde regulär das Spiel, sondern halt so verschoben zur Seite.
Es sind Einzelfälle, ne? Du musst immer gerne gucken, was ist dein Anspruch, was willst du jetzt hier machen und allerspätestens seit der, ich meine, Region Free im klassischen Sinne hast du ab der PS3-Ära, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen. Es gibt eine Handvoll Ausnahmen.
Nee, auf der PS3?
Auf der PS3 gibt es ein Spiel, was nicht importierfähig ist. Das ist Persona 4 Arena, das Prügelspiel.
Ja, nee, du hast recht. Ich habe gerade überlegt, warum ich überhaupt eine japanische PS3 habe, wenn die...
wenn die überhaupt Region Free ist. Genau, warum hattest du sie denn, die japanische? Weil sie früher da waren, ein halbes Jahr.
Genau, ich habe lustigerweise die 20 Gigabyte schwarze Version. Also
die hat auch mit abwärtskompatibel noch. Genau. Wobei ist 20 Gigabyte ist aber Software-Emulation, nee, oder?
Nee, die ist bei beiden. Die erste Baureihe ist Hardware. Ah. Genau, das war der Grund, warum ich sie mir gekauft habe, gleich am Anfang.
Ja,
da war Spider-Man noch als Blu-ray bei. Das Gute ist daran, du kannst darauf halt PS2-Spiele und PS1-Spiele.
Aber nur von der Region.
Nur von der Region, genau. Ja. Da ist sie nämlich dann wieder region-locked. Rückführend, genau, das ist ganz richtig gesagt, die PS3 ist
Bei der PS3, wo es angefangen hat, also bis in die PS3-Ära rein, ich kann mich speziell bei der PS2, da hattest du eben dann deine Importhändler deiner Wahl, da gab es diese Tauschbörse jetzt hier nicht mehr. Nee. Ich habe mich sehr häufig, weil ich US-RPGs eben dann bestellt habe, bei videogamesplus.ca war die eine Webseite, die glaube ich immer noch existiert, aber da habe ich häufig dann entsprechend Special Editions vorbestellt und mitgenommen, mache ich heutzutage nicht mehr so häufig, weil wenn ich dir dann irgendwas importiere, in den meisten Fällen, viele Spiele kommen zeitgleich raus, ob es auf jetzt PS3, PS4, Xbox One, Steam ist sehr, sehr weit nach vorne gerückt, weil da so viele japanischen Sachen auch dafür rauskommen. Und in ganz harten Fällen kann ich sagen, wenn es irgendwas hier ist, okay, ich habe einen US-Account auf der PlayStation 4 und ich kann mir da aus dem Store was holen oder am ehesten importiere ich noch über den eShop, muss ich fast sagen, ne? Dann online, ne?
Weil, ja, ist ja auch super easy.
Genau, der japanische Store hat öfters mal eigenständige Spiele oder ganz eigene Preise, die dafür rauskommen. Und ich habe mir dafür dann, ich hole mir dann von entsprechenden Händlern dann eShop-Karten, japanische, um die dann aufzuladen und habe dann ein halbes Jahr früher die Sega Virtual Console-Dinger, die dann dafür rauskommen. Aber du musst im Großen und Ganzen, du kannst das ja alles digital machen. Das hat ganz mein Verhalten verändert.
Das ist auch gut wegen Demos und so. Deswegen würde ich eigentlich jedem vorschlagen, gerade auf Switch sollte man sich die anderen Märkte mal angucken, weil man da öfter mal Spiele hat, die dann auch als Demo verfügbar sind, die in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Was du meinst mit...
ich habe gerade eine runtergeladen, eine Demo. Ich weiß gar nicht mehr, welche.
Bei der... Xbox 360 ist aber immer noch das Problem gewesen, weil du gerade meintest, die PS3 war für uns war das Problem mit den ganzen Shootern und deswegen hat Volke sich damals auch eine japanische Xbox 360 geholt, weil die ganzen Shooter, die er halt haben wollte, die ganzen Cave-Sachen und so, sind halt nur in Japan rausgekommen.
Ja, zur 360 und PS3-Ära blieb es, also die Konsolen waren von Haus aus region-free, aber sowohl Microsoft als auch Sony haben gesagt, ihr könnt selbst bestimmen, ob das
Publisher
ist. Ja, Nintendo hat immer noch region-locks, also da bist du, wenn du nicht dann dir irgendwelche Soft-Umbauten gemacht hast, du musst mittlerweile zum Glück bei den meisten Sachen eh nicht mehr irgendwelche Hardware-Chips reinpacken, in den meisten Fällen. Es gibt natürlich immer noch Fälle, aber dadurch, dass alle Konsolen mittlerweile ein Betriebssystem haben, wenn da irgendwann mal irgendwas hackfähig ist, dass die Leute Homebrew da drauf machen können.
Lustigerweise meistens durch Spiele, wie du es vorhin auch geschrieben hast. Ne? Es gab einige Spiele, die sind extrem teuer auf einmal gewesen, weil sie halt dazu benutzt werden konnten.
Zu PSP-Zeiten, was gab's da? Da gab's, war das Indiana Jones auf der PSP? Ich habe Smash Brothers für die Wii, hat meine Wii dann region-free gemacht, damit ich mir Importspiele dann... Ich
glaub, auf dem 3DS war es irgendwie Cubic Ninja oder sowas.
Cubic Ninja, so stimmt, auf dem 3DS, ne, wenn dann mal so ein Expert oder so drin ist, aber dann kannst du das eben über solche Fälle regeln. Ne? Dann gibt's ausführliche Anleitungen im Internet oder hast einen Kollegen, der da entsprechend schon Erfahrung hat und dir das dann region-free macht, für alle Fälle, wo du das anstellen willst. Aber bei der 360 war noch mehr... Das machen einige Publisher, vor allem japanische, die dann diesen Region Lock trotzdem reintun, weil die Rückimporte nach Japan gern verhindern wollen. Ne? Weil oft ist es so, in Japan, wenn Spiele neu rauskommen, die werden für einen extra großen Kurs dann verkauft. Ne? Also dann zahlst du dann vergleichsweise für neue Spiele irgendwie 80 oder 90 Euro umgerechnet. Und wenn da so eine westliche Version zeitgleich oder vorher rauskommt, dann würde man sagen, ja okay, dann importieren die Japaner eben. Die wollen nicht auf das Geld verzichten, die japanischen Firmen. Deshalb wird öfters mal geblockt, wie eben diese ganzen Shooter auf der 360, wo das immer so ein Glücksspiel war, ob es bei dir funktioniert oder nicht.
Ja, das war genau der Grund, auch warum wir die damals dann geröstet haben, die Konsole, weil ich mir die ausgeliehen habe. Also das ist auch ein bisschen schade, weil es natürlich ein bisschen so dieses, bei den aktuellen Konsolen, da ging es ja auch nicht mehr darum, ob die NTSC oder PAL oder sowas sind, sondern alles ist halt über HDMI und alles läuft halt auf progressiv.
Ja, du baust technisch intern ist eigentlich alles exakt gleich, ne? Ja. Und in den meisten Fällen gibt's ja auch nicht mal mehr einen analogen Ausgang, also wo du wirklich mit PAL und anderen Sachen rechnen musst, sondern es werden entsprechend die Modi bei dir im Fernseher zugeschaltet, alles läuft mit Vollbild und 60 Bildern pro Sekunde mindestens. Manche der Sachen mittlerweile, wenn du einen 144 Hertz Monitor hast, ne, die sprechen auch schon dort davon, dass PS5 und Xbox Series X oder sowas dann vielleicht so G-Sync und solche Sachen haben. Es ist also kein, brauchst du nicht mehr schielen, die technischen Unterschiede, die es damals gegeben hat.
Ja, das, wie gesagt, deswegen sind Importe einerseits natürlich ein bisschen gewesen. Jetzt kann man sagen, gerade England war für uns eine Zeit lang interessant, weil gerade, ob das nun Amazon war oder so, die deutlich günstigere Angebote haben als hier. Und wenn da auch vielleicht die deutschen Sprachversionen nicht drauf waren, das hat uns jetzt irgendwann nicht mehr interessiert, ob wir nun die Spiele auf Englisch komplett spielen oder gerade jetzt wie bei Rollenspielen, wenn da eine coole Loka drauf ist oder japanische Sprachausgabe plus englische Untertitel oder so irgendwas. Ja. Das war für uns immer dann kein Grund. Was bei mir auf jeden Fall noch sehr, sehr lange nachgewirkt hat und bei dir wahrscheinlich dann auch, ist die Yakuza-Serie, die natürlich echt sehr, sehr lange gebraucht hat, bis sie hier.
Ach, das mache ich fertig. Ich gebe dir mal das hier in die Hand. Ich hab's versucht. Inklusive dem chinesischen Buch, was ja, noch mit dabei ist.
Genau, da habe ich nämlich auch reingeguckt, dachte, wieso haben die denn jetzt so einen fetten Almanach da drin mit der chinesischen mit den Texten aber zu nachlesen.
Das Yakuza-Ding ist eben sowas gewesen. Also mittlerweile kommen so viele Yakuza-Spiele im Westen raus, dass Leute nicht mehr herkommen. Es gab doch ein Jahr, wo irgendwie jedes zweite Monat gab es entweder ein Yakuza-Game oder Yakuza-Team-Game. Ja. Wir hatten Judgment, wir hatten Fist of the North Star bekommen, wir haben alle Remaster hier und so weiter gekriegt. Ich würde immer noch sehr gerne Kenzan spielen, wenn das mal kommen würde. Und wie ist das andere nochmal? Ishin, ja. Plus die Black Tiger, oder wie heißen die beiden PSP-Dinger? Hätte ich auch gerne mal gezockt.
Mit, wie heißt er noch?
Nee, ich weiß, Goro Majima, ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte auch ein neuer Charakter gewesen sein. Auf jeden Fall, es gibt eine Handvoll Sachen, die noch nicht gekommen sind. Aber in dieser ganzen Zeit, wo ich mich so in die Yakuza-Spiele dann verrannt habe und die so sehr gerne spielen wollte, habe ich mir sogar japanische Sachen importiert. Habe mir auch beim letzten Japan-Trip sogar nochmal, weil es das irgendwie für 600 Yen oder so gegeben hat, nochmal das hier geholt, weil da schöne Sticker mit bei sind.
Ja, davon habe ich auch beide Versionen davon.
Yakuza of the End, also Yakuza Dead Souls mit dabei. Das muss übrigens auch noch als Remaster kommen. Ja, auch wenn es nicht das beste Spiel ist, aber es gibt eine Nebenstory, wo du Zombie-Hostessen daten musst. Das ist doch perfekt. Das ist großartig. Und Goro Majima war nie besser als in dem Spiel.
Aber da siehst du, es gibt halt auch noch eine Reihe von Spielen, die, also jetzt, eigentlich war das auch eine recht nischige Geschichte, warum das jetzt auf einmal überall übersetzt wird und die Spiele hier rauskommen, auch so gefeiert werden, weiß ich nicht.
Ja, also was man sagen kann, Leute, die früher importiert haben, speziell in sich so da investieren, das sind natürlich ein bisschen so die Meinungsmacher auch. Mhm. Das sind die, die über Social Media sich darüber austauschen, die ihre Leidenschaft weitergeben, die sagen, hey, vielleicht kennst du dieses Spiel nicht oder wir möchten da was machen. Und gerade Yakuza ist eben ein perfektes Beispiel dafür, dass Leute sich selbst, so wie ich, dann japanische Spiele importiert haben und kein einziges Wort Japanisch sprechen können und trotzdem solche textlastigen Spiele angefangen haben zu spielen. Und der positive Nebeneffekt ist, dass das langsam Fahrt aufgenommen hat und Yakuza mittlerweile ein Mainstay geworden ist im Westen. Ne? Und wenn ich heutzutage sowas dann mache, ich habe nicht mehr viel voll der alten Hardware, aber auch ich habe mich dann eben eingedeckt. Ich bestelle immer noch regelmäßig auch ältere Spiele, weil die vor allem auch günstig speziell als Importe sind. Ich konnte nicht weggehen und mir beim letzten Japan-Trip nicht die Super Mario Famicom Games damit nehmen. Also die sollte man einmal mit dabei haben. Zum Beispiel und macht es mittlerweile von der Sammlerseite aus her. Spieltechnisch kannst du natürlich über x-fach Varianten mittlerweile über die Spiele verfügen. Ne? Diese Grenzen sind nicht mehr vorhanden.
Das ist heute ja, wie gesagt, erst abgeschickt, diesen Umbaukram. Muss ich erstmal dann bei Ninin Games nochmal draufgehen und einfach mal ein paar Dreamcast-Spiele bestellen, die ich unbedingt nochmal haben
wollte. Was hast du dir geordert?
Crazy Taxi 1 und 2, Virtual Tennis 2, aber alles die japanischen Versionen.
Ja, natürlich. Gut. Virtual Tennis heißt es anders auf Japanisch?
Ja, nee, Power Smash Tennis.
Power heißt Smash das, Tennis, ne?
Dann, was habe ich noch? Lustigerweise Dino Crisis habe ich mir noch bestellt.
Ja, das ist gut, auf dem Dreamcast.
Power Stone und irgendwas anderes war da noch bei. Also einfach nur Sachen, die ich jetzt noch nicht hatte. Aber das Gute ist daran, und deswegen habe ich die Dreamcast eigentlich auch so, ich habe Eldorado Gate zum Beispiel.
Das das hast du ja komplett, oder?
Genau, Eldorado da habe ich diese große Box von. Dann natürlich sowas wie Marine Fishing, was ich einfach super liebe.
Mit dem geilen Angelcontroller. Mit inklusive dem Angelcontroller mit dabei?
Nee, der ist bei Sega Bass Fishing mit dabei.
Ach so, okay, aber den kannst du mit benutzen, ne?
Genau, der ist dafür brauchbar. Und dann überlege ich gerade, LOL natürlich. Dann Elemental Gimmick Gear.
Oh, das habe ich als US-Version hier.
Ja, genau.
Das ist ein sehr schönes Action-RPG.
Auch nie bei uns, glaube ich, rausgekommen ist.
Ich will sagen, nein. Also ich habe die US-Version auf jeden Fall da. Und ich habe es auch als US-Version hier im Laden gekauft, also im Portladen. Ich glaube nicht. Ist aber ein sehr schönes Top-Down, so Zelda-mäßiges Action-RPG.
Ja, da ist noch irgendwie Grandi habe ich noch natürlich, Shenmue habe ich natürlich noch und so einen ganzen Kram. Und ein paar deutsche Spiele auch, weil Headhunter habe ich damals sehr gern gespielt. Das gab es halt nie woanders, außer
die beiden Teile, ja, gab es dann dafür. Es gibt einen Headhunter 2.
Das ist aber PlayStation 2, ne?
Ist es? Ja?
Ich glaube, das ist
okay, auf jeden das Fall kann, nicht das kann natürlich, okay, du kannst recht haben. Ich kann mich nur erinnern, dass es auch einen zweiten Teil gegeben hat. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform.
Aber das war halt, wie gesagt, ne, bei den Konsolen, Importe noch immer ein bisschen schwierig gewesen zu besorgen.
Ja, du musst natürlich noch mal schauen jetzt, wenn du dann streamen willst oder Sachen aufnehmen willst, da wirst du mit Fabian ja auch nochmal gesprochen haben und der hat ja so ein OSSC, um dann entsprechend die Sachen dann umzusetzen. Für Streaming und Caption ist das schwierig mit so einem Gerät, wegen dieser ganz krummen Herzzahlen, die ausgegeben werden.
Deswegen das Gute halt, dass das Ding umgebaut ist.
Ne? Ja, da bringt es natürlich was, wenn du dann so viel mehr investierst oder das geht dann in so technische Bereiche rein. Ich kann da gerne, da gibt es ja einige YouTube-Kanäle, die sich sehr ausführlich damit beschäftigen. Wir haben über My Life in Gaming zum Beispiel mal gesprochen, dass zwei sehr erfahrene Leute sind gerade in den Sachen, also da fährt man mehr als man will. Oder auch, wenn man bei hier den Kollegen von, ich wollte schon Double Fine sagen, wer ist denn Digital Foundry?
No? Ach hier, John Linneman.
John Linneman, mit dem habe ich zuletzt mal ein bisschen gequatscht.
Ich auch, ich habe den auf der EGX kennengelernt,
ja.
Vor 2 Jahren. Als die EGX das erste Mal da war.
Der wohnt in Frankfurt oder so?
Ich dachte,
der wohnt in Deutschland zumindest.
Sein Kollege kommt, der ist Deutscher gewesen.
Ja.
Irgendwie der mit dabei war und die waren bei uns am Stand, weil sie ein Interview geführt haben mit Call of Duty Entwicklern.
Mhm.
Und da habe ich die ganze Zeit, als sie aufgebaut haben, mit ihm halt über allen möglichen Kram gequatscht, über Konsolen, weil das auch so ein, ich sag jetzt mal, Framefucker ist.
Das ist wirklich so ein Hardcore-Nerd.
Der aber das Geile auch erklärt und dann auch so. Ich finde, er hat schon ein bisschen losgelassen von diesem ganzen harten Kram und dass man dann auch ein bisschen mal, weiß nicht, auch mal fünfe gerade sein lässt.
Ja, aber so einfach nur mal so jemand wie John Linneman bei Digital Foundry, der so Retro-Folgen dann macht, wo er sich mal eine Stunde lang über alle Ports von Tetris dann auslässt und so weiter, finde ich immer sehr faszinierend, weil es mich nicht nur an diese gute alte Zeit erinnert, wo man eben sich so extrem mit solchen Sachen beschäftigt hat, sondern dass auch mal ein bisschen tiefer reingeht. Und gerade My Life in Gaming, weil die so alles mögliche an Anschlussmöglichkeiten und was skaliert, wie, wo, hoch. Also wenn man ansatzweise so ein bisschen Interesse hat und sich nicht nur mit so allgemein mit Retro-Spielen beschäftigen möchte, sondern auch mal ein bisschen so drüber hinausgehen. Man erfährt da sehr, sehr viel und ich finde das immer sehr faszinierend, was die alles an Info da raushauen.
Ja, vor allem, weil die auch jetzt nicht so wie einige Kanäle sind, die dann sagen so, das ist das Ultimative, das musst du unbedingt haben.
Mhm.
Also wenn wir jetzt so sind, dann ist ja okay, aber ich finde das schön, dass sie verschiedene Lösungen anbieten, so eine günstige Lösung, eine Mittelklasse-Lösung und dann halt die High-End-Lösung und dass jeder irgendwie weiß, worauf er sich einlässt dabei. Das haben nicht vorgegaukelt wird, dass man jetzt unbedingt das teuerste kaufen muss oder so, sondern einfach, dass man weiß, okay, dann ist das Bild dunkler zum Beispiel oder irgendwas ruckelt dann vielleicht noch ein bisschen oder bei manchen Spielen läuft das halt nicht ganz stabil oder bricht dann vielleicht auch irgendwo ab. So eine Sachen sind halt schön und diese Import-Sachen, also wie gesagt, es gibt einige Spiele immer noch, die halt früher in Japan oder USA rauskommen. Final Fantasy jetzt zum Beispiel nicht. Das wäre halt die Reihe immer damals gewesen, warum sich Importe eigentlich immer lohnen. Und selbst das ist angeglichen. Pokémon war immer früher ein großes Zugpferd.
Ja, ich kann mich echt in wenigen Fällen jetzt dran erinnern, außer ich will meine Demo im E-Shop jetzt mir holen, warum es jetzt die unbedingt die US-Version ist oder ich habe noch Geld auf dem Account und da gibt's gerade einen Sale zum Beispiel. Ne? Was ich viel während der PS3-Ära noch gemacht habe, da gab es im US-PlayStation-Store zum Beispiel dann viele PlayStation-1-Games, die dafür rausgekommen sind und da ist zum Beispiel die Diskrepanz. Ne? Wenn du das hier im deutschen Store gekauft hast, hast du die deutsche PAL-Version bekommen.
Mhm.
Und wozu will ich ein deutsches Final Fantasy VII dann nochmal haben, wenn ich mir die US-Version für $5.99 kaufen kann? Ne? Damit ich sicher nochmal drauf habe. Zwar nur auf der PlayStation 3 und auf der Vita und der PSP, aber immerhin habe ich es dann nochmal ein zehntes Mal.
Auch ein bisschen da gewandelt hat, ist, dass einige Spiele, je nachdem aus welcher Region sie kommen, halt einige Sprachen drauf haben und andere nicht. Und es ist interessant zu sehen, dass gerade bei Nintendo, wenn du dir eine japanische Zelda Breath of the Wild Version holst, da ist Deutsch einfach mit drauf.
Ja, das ist interessant. Man kann es nie wissen, wenn man das Spiel nicht schon irgendwie im E-Shop gekauft hat. Also auf meiner Switch habe ich dann eben US- und Japan-Accounts drauf. Mhm. Und manche Spiele, wenn du sie in Deutsch gekauft hast, dann stehen die auch in Japanisch als gekauft da drin, dass es anscheinend eine Version ist, die übergreifend über alle E-Shops ist. Manchmal ist es aber so, dass die dann nicht miteinander zusammenhängen. Es ist so ein bisschen so ein Glücksspiel. Ich habe mir dann so eine kleine Liste gemacht, um zu gucken, ob da steht, ob die Sprache auch nicht nur auf Japanisch ist, wenn ich da in die Beschreibung gucke. Da kann ich nämlich sehen, okay, Language, Englisch, das ist das Zeichen oder die Zeichen, die man dafür hat. Und ab und zu mal rentiert es sich auch mal, oh, in Japan gibt's das für 500 Yen statt 20 Euro hier. Und da steht, es werden Multisprachen unterstützt. Kauf's ruhig mal. Ne? Und dann kannst du es auch ganz normal so benutzen.
Aber dann, also das letzte, wann war denn, oder was war die letzte Konsole denn, die man irgendwie gemoddet hat, um Importe zu spielen dann wirklich? Dann war es die PS2?
Klassisch würde ich fast sagen, richtig gemoddet habe ich wahrscheinlich wirklich die PS2 als letztes bei mir, weil Danach habe ich Wenn dann Discs benutzt beim GameCube, wenn du von danach sprechen willst. Und dann waren wir eben schon in der Ära, wo es eher ums Hacken ging, ne? Wo du dann Festplatten drin hattest. Und das war bei mir die ganz alte Xbox, die ich mir speziell auch zu dem Grund geholt habe. Ich hatte nicht groß Interesse an Halo und den anderen Sachen.
Ja, Retro-Sachen.
Es ist eben mein Media Center geworden. Ne? Ob du jetzt so emulierte alte Retro-Sachen spielen kannst oder eben, dass du dir eine Freigabe auf dem PC machst und Sachen da drauf streamen kannst auf deinen Röhrenfernseher damals. Ich war baff, ne, was du damit alles anstellen kannst. Oder Spiele auf die Festplatte direkt installieren, sodass du nicht übers Laufwerk dann angewiesen bist, sodass du deine Spielesammlung auf der Konsole drauf hast. Das ist eher der Faktor, der heute stattfindet, weil es ja mehr Computer geworden sind seit der Xbox. Ne? Und da würde ich fast sagen, dieses klassische Umbauen, einen Chip dazwischen jagen, damit du irgendwelche solche Regionen aushebeln kannst. Du wirst eher zum Bastler. Ne? Und in den wenigsten Fällen, um dann eben dieses Spiel holen zu können, sondern dann holst du einfach das japanische Spiel oder kaufst es im Shop.
Interessant, und ich glaube auch dieser Trend, den wir gerade feststellen, also ob das nun das Super NT ist oder verschiedene Sachen, dass es nicht nur pur darum geht, Sachen zu emulieren, also einerseits natürlich um die für die Nachwelt festzuhalten, aber andererseits auch die Sachen so original zu erleben, wie es geht, in dem modernen Environment, also mit einem modernen Fernseher und so. Und dann, klar, sind die Sachen dann immer noch pixelig und klotzig, aber sie sind halt sauber.
Ja. Ansonsten schaut euch gerne da mal ein paar Retro-Club-Folgen an. Da sind Marc und ich bei einigen dabei gewesen und ich habe noch ein bisschen was mehr da dabei gehabt. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal aufhöre, die Retro-Flagge hochzuhalten. Und das Beste ist, mit mehr Abstand, Retro wird ja nicht weniger, weil neue Sachen werden Retro.
Ne? Ja, das. Ich weiß gar nicht, ich habe ja die Retro-Gamer im Abo. Ich weiß gar nicht, wo sie die Grenze ziehen, ab wann Sachen
Retro sind. Kannst du für dich sagen, also ich habe, weil ich ja so viel Feedback über den Retro-Club bekomme und auch viel dann so in unserer Altersklasse ist, ne, die eben dann mit den Videospielen groß geworden sind in den 80ern und 90ern, dass die, ja, da lächelt so ein bisschen verschmitzt, ne? dass die, zumindest wir haben den Vorteil, wir sind parallel mit den Videospielen groß geworden, ne? Wir haben also alles erlebt und manche Leute eben, du musst das Verhältnismäßige sehen, okay, alles nach NES ist für mich nicht mehr Retro, gibt es einige, die dann sagen, aber wenn du jetzt bedenkst, PlayStation 3 ist 14 Jahre alt.
Ja.
Ne? Rechne mal zurück, PlayStation 3, das ist der Unterschied zwischen NES kommt raus in dem Jahr 2000. Ne? Und dann würdest du im Jahr 2000 NES nicht Retro bezeichnen.
Ja, das ist das halt. Ne? Was ist Retro für einen selber?
Sind es Pixel für dich nur oder ist Polygon, geht das auch schon?
Vielleicht ist es auch eher so ein Gefühl. Also Super Nintendo ist für mich Retro und GameCube ist eigentlich, weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass es schon diskbasierte Konsole ist, fühlt sich noch nicht so nach Retro an, aber vielleicht ist es einfach die Verklärtheit, die man dann so ein bisschen hat.
Es kommt wahrscheinlich, also jeder hat für sich das andere Gefühl und vor allem eben, also mit fortschreitendem Alter schreitet ja auch für einen gefühlt die Zeit dann schneller weiter voran, ne? Und wenn du jetzt bedenkst, wann war GameCube? 2002? 2003? Oder so, ist um den 18 Jahre. Ja, 18 Jahre GameCube. Ne? Das ist also, da waren Leute, die heute GameCube spielen können, die waren damals noch nicht geboren. Ne? Ja. Und du musst es eigentlich relativ dann eben so sehen. Auch PS3, muss man eben sagen, ne? 14 Jahre ist es her. Und PS3 würde ich eigentlich nicht als klassische Retro-Konsole sehen, weil es eben noch sehr modern aussehen können, die Spiele. Aber irgendwann kannst du doch sagen, okay, das ist für mich nicht Retro, aber du hast schon deine 14, 15 Jahre dann zurück, musst du dich da denken.
Ich glaube, das ist der Sprung, weil wir sehen ja auch gerade, auf dem Bildschirm läuft Soul Blade. Mhm. Hat, glaube ich, viel mit Polygon-Grafik zu tun.
Besser als
sich verändert
Soul Calibur.
Mit Texturen. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, das N64 ist für mich halt eher eine Retro-Konsole als auch die PlayStation 1.
Oh, also ja, ich gruppiere die doch ganz gern zusammen, Saturn, PlayStation und N64.
Weil es eine Generation ist.
Es ist die Generation, aber auch, es ist eben das Großwerden der Polygonoptik, ne? Wo die Spieleentwickler wegen der neuen Technik in Kauf genommen haben. Du siehst ja, wie schlecht teilweise einige Sachen gealtert sind. Ne?
Killing the Blood.
Ne? Oder dann manche Sachen, die mit dir die wabernden Polygone auf der PlayStation mit 25 Frames pro Sekunde oder weniger. Zelda 64 läuft mit 20 Frames und weniger dann meist. Ne? Ja. Und du musst schon dich so ein bisschen vom Anspruch her zurückschrauben, aber bei den späteren Sachen, ich versuche zumindest, ich lasse es ein bisschen fließend bei mir, ich versuche mich auch hinzufühlen beim Retro-Club, ne? Was würde ich jetzt als Retro-Club zählen oder nicht? Na, wenn du dir dann entsprechende jüngere Zielgruppe dann dazu holst, was ja viele YouTuber dann auch haben, wenn sie anfangen mit Minecraft und anderen Sachen zu streamen, die eine andere Zielgruppe dann ansprechen, für die ist Retro vielleicht das iPad, ne? Mhm. Kannst du sagen, weil das haben sie gespielt, als sie Kleinkinder waren. Aber ja, das ist eine Diskussion für den anderen Tag, würde ich sagen. ja, Marc, ich bedanke mich bei dir, dass wir mal ein bisschen reminiszieren konnten, ne, bei sowas, weil als jemand, der lange Jahre Video spielt, sowas lässt einen auch nicht los.
Ne? Nee, also wie gesagt, ne, wir sind halt, oder ich bin auf jeden Fall ja noch ein ganz kleines bisschen älter als du. Ich bin wirklich aufgewachsen mit diesen ganzen Pong-Konsolen und mit den ganzen Pong-Clones.
Ich hatte auch einen Pong-Clone da.
Das ist halt irgendwie, man hat praktisch...
Ich war aber auch ein Nerd.
Man hat praktisch alles mitgekriegt und ich finde dieser unfassbare Wandel, also braucht man sich nur mal angucken, wie sah Grafik vor 30 Jahren aus und was haben wir gespielt und was sehen wir jetzt gerade mit Fotorealismus und Photogrammetry, was nochmal irgendwie eine Stufe weiter ist, gerade was Umgebung und sowas irgendwie angeht. Das ist einfach Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat und trotzdem kann man noch Spaß mit alten Spielen haben.
Ja, also ich finde, ich kann bei mir recht schnell immer den Schalter umlegen und ich denke, es ist eben was Spezielles, was ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt habe, auch wenn du ein kleines bisschen älter bist, aber du bist auch parallel zu den Videospielen und Computerspielen groß geworden. Ne? Die waren in ihrer Blüte, in ihrer Anfangszeit, als du quasi auch angefangen hast und rangeführt wurden. Und ich finde, es ist was anderes. Zum Beispiel, ich gucke zwar auch gern Filme und Serien und so weiter, aber ich habe Filme und Serien haben mich nicht von Anfang an begleitet, immer. Ne? Und ich habe sie nicht begleitet von Anfang an. Wir haben diese 40 Jahre Entwicklung am eigenen Leibe mitbekommen, wie diese Sachen funktionieren. Ne? Und ich habe sowohl wohlige Erinnerungen an Pac-Man auf dem Atari, als auch God of War auf der PS4 eben, ne? Und das stellt schon, also es ist untrennbar für mich mit mir verbunden, das Ganze. Und dementsprechend kommt auch so eine Leidenschaft hier raus. Was habe ich jetzt reingetan? Silhouette Mirage. Ganz schlecht übrigens. Ich glaube, die US-Version ist da nicht ganz so gut lokalisiert. Da hat Working Designs ein bisschen übertrieben.
Ja, da hat Treasure auf jeden Fall schon ein bisschen die Ikaruga-Formel angeworfen.
So ein kleines bisschen. Marc, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auch nochmal zu anderen Themen dann auch nochmal quatschen, dann dabei. Und ihr da draußen, ihr könnt natürlich auch gerne euch dann weiter auslassen. Ihr kennt ja, wie ihr uns über Social Media erreicht. @SpoilerMarc. Bei dir, @Chaz_Ashley bei mir und schaut auch gerne auf plauschangriff.de vorbei, da sind nämlich die Podcasts sowieso alle gesammelt, inklusive der Classic-Cast, die ihr euch da anhören könnt und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bisher an der aktuellen Staffel und wir haben noch ein paar schöne Sachen, die für euch in diesem Jahr kommen werden und seid auch beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Ich sage Tschüss.
Tschüss.